geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Atemlos und schreiend wird die Spirale wahr. Oder wie wir sagen, hallo und herzlich willkommen zu Genregeschehen Folge 27. Und natürlich wie immer an meiner Seite meine beiden Kollegen André Hecker.
Hallo.
Und Tino Hahn.
Moin, moin. Um einfach mal Andres Pickup-Line zu klauen. Ich war nicht ja, immer schon die ganze Zeit neidisch drauf, dass er so eine sich immer wiederholende Hallo-Line hatte, während ich immer so Hallo, na, hatte.
Ja, das haben wir jetzt gerade einfach mal getauscht. Wir müssen ja dynamisch bleiben.
Ja, sehr gut.
Ja, immer überraschend, wie manche Filme es dann doch auch nicht schaffen. So, hallo, mein Name ist Daniel Schröckert. Ihr seid hier bei Fred Carpet und Genregeschehen, eurem kleinen feinen Filmpodcast zum Thema Genrefilm, und das ist das heutige Programm. In der heutigen Ausgabe werfen wir einen Blick zurück auf die Home Invasion Thriller Fortsetzung Don't Breathe 2. Außerdem werfen wir einen Blick in das Buch der Säge, also genauer gesagt auf Saw Spiral oder eben Spiral from the Book of Saw. Darüber hinaus geht es um Strange Dreams oder eben Come Through, der neue Film von Anthony Scott Burns. Und es geht um schreiende Schwerter in Form von Screamers. Ein Hörerwunsch und gleichzeitig ein Sci-Fi-Horrorfilm-B-Film-Kleinod aus dem Jahre 1995. Viel Spaß! Ja, und ein Film, den wir nur kurz abhandeln wollen, zumindest war das unser bescheidenes Vorhaben, die große Zielsetzung, die Illusion vielleicht. Ja, genau. Ja, der ist jetzt gerade letzten Donnerstag im Kino gestartet. Er hört auf den Titel Don't Breathe 2 und stammt von einem Mann namens Rodo Sayagüez.
Mhm, ja.
Ja, den ich hoffentlich jetzt nicht nochmal aussprechen muss. Und ja, er handelt von folgender Geschichte. Norman Nordstrom, der blinde Mann, versteckt sich seit mehreren Jahren in einer abgelegenen Hütte und hat ein junges Mädchen aufgenommen und aufgezogen, das durch einen verheerenden Hausbrand zu einer Waise geworden ist. Ihr ruhiges gemeinsames Leben wird erschüttert, als eine Gruppe von Kriminellen das Mädchen entführt. Das ist die offizielle Inhaltsangabe?
Ja.
Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr kaschieren können, oder?
Mhm. Hätte, Fahrradkette, aber dem Film, ja, eben. Egal.
Ich meine, Sie ist halt weise, aber noch weiser wäre es, den Film nicht zu gucken.
Ja, vor allem, weil diese Geschichte mit diesem verheerenden Hausbrand und so weiter, das wird doch alles sehr im Unklaren gelassen am Anfang, oder? Also das erfährt man ja nicht wirklich als Zuschauer, der die Inhaltsangabe dieses Films nicht kennt.
Ja, das stimmt, aber so richtig, also ist trotzdem irgendwie auch egal. Also man sieht es hier am Anfang, ja, nur die Opening-Szene, ja, auf der Straße da kriechen, dass da irgendwas passiert ist, weiß man ja schon. Ja, dass das Haus gebrannt hat, whatever.
Ich muss ja ehrlich zugeben, ich dachte, das war das Ende vom ersten Teil.
Dachte ich nämlich auch, weil das ist halt auch so ein typischer Fehler, den solche Filme irgendwie machen, zu erwarten, dass man sich überhaupt noch erinnern kann, was am Ende des ersten Teils passiert ist. Also macht Escape Room 2 ja auch, aber wenigstens noch mit so einem Flashback, aber wo da auch die ganze Zeit erwartet wird, dass man noch weiß, wer mit wem in welcher Beziehung stand, was als letztes passiert ist, wie diese Organisationen heißen oder so. Also ich finde, das ist schon fast anmaßend.
Immerhin liegen zwischen den beiden Filmen, also Escape Room, nicht halt wie hier 5-6 Jahre eben, ne? Also Don't Breathe 1 ist von 2016 und jetzt kommt halt einfach ohne irgendwelches großes Vorgeplänkel, kommt einfach ein zweiter Teil eben.
Ja, und dann fängt er so an, dass ich halt auch dachte, okay, hat der erste Teil so aufgehört? Vermutlich. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Wird schon so gewesen sein.
Naja, ich weiß noch, dass der erste Teil damit beginnt, mit diesem Drohnenflug über das Wohngebiet und die Frau läuft auf der Straße. Hm. Und ich meine, das wird am Ende genau nochmal so gezeigt, warum die Frau auf der Straße läuft. Und jetzt geht Teil 2 los und es läuft wieder jemand in einem Drohnenflug über eine Straße. So, also ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht mehr die allzu großen Erinnerungen an den ersten Teil, aber die Assoziation, die hatte ich jetzt schon. Und deswegen war mein Eindruck, okay, das war jetzt das Ende vom ersten, da gehen sie nochmal drauf ein. Und jetzt geht's halt weiter, so, ja. Und gut, klar, die Szene danach wird dann halt direkt aufgelöst mit Hallo Dad oder irgendwie irgendwas Dad oder bla bla bla. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt wohl dann doch ein Ergebnis dessen, was er im ersten Teil gemacht hat. Und für mich war dann die Situation so gesehen klar. Oder beziehungsweise fand ich das interessant erstmal als Grundvoraussetzung so. Weil die Kleine war garantiert nicht weiß, wie sie überhaupt an diesen alten Mann geraten ist. Und dachte halt, ja gut, dann gucken wir mal, was passiert. Und dann passiert natürlich genau das gleiche wie beim ersten Teil und ja, noch viel andere dumme Sachen. Und ja, letztendlich versucht man wieder etwas Negatives mit etwas noch Negativerem zu positivieren. Kann man das sagen?
Also. Ja, irgendwie schon. Also so, als ob Minus mal Minus Plus ergeben würde.
Ja, genau. Und das geht
ist
halt
das nicht so auch? Nee, wie heißt das denn? Das ist so, gell? Nee, Minus und Minus ergibt nicht Plus. Also halt dieses, was Schlechtes also, und was noch Schlechtes ergibt nichts.
Ja, ja, Plus. Genau. Also sie versuchen uns aufzuwiegeln. wenn das eine noch schlimmer ist, ist das andere, dann kann das andere nur irgendwie besser sein. Oder man soll damit irgendwie sich assoziieren und mitfühlen. Und das ist ein ganz grundlegendes Problem des Films, nämlich, dass einfach natürlich hier der blinde Mann schon irgendwie der Protagonist sein soll. Aber wenn du halt den ersten Film kennst und weißt, was er getan hat, dann kann das ja schon grundlegend gar nicht funktionieren. So, und das ist einfach ein Problem des Films schon mal generell.
Was ja, eigentlich weil es auch halt so eine Pest- oder Cholera-Problematik aufmacht und das Publikum soll rufen, juhu, Cholera. Also das kann halt nicht funktionieren. Egal, wie sehr er sich da entschuldigt und egal, wie er da auch ein bisschen als so ein Opa gezeichnet wird, er ist so ein bisschen schroff. Er ist ja fast wie der Typ von Heidi, dieser Almöden, der auch immer so ganz schroff ist, aber eigentlich im Herzen ist es ja ein guter Mensch. Also das kommt halt auch null rüber, beziehungsweise null glaubwürdig rüber.
Hat der Almödi auch Menschen mit dem Hammer umgebracht? Bin mir unsicher.
Weiß man ja halt nicht. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass Meister Eder seine Frau umgebracht hat, weil sie keine Kinder gebären konnte und er deshalb so wütend war und sie totgeschlagen hat und sich dann den Pumuckl imaginisiert, weil Pumuckl beginnt nämlich auch damit, dass Meister Eder die Treppe von oben runterkommt. Man weiß nicht, was davor passiert ist und dann ist der Pumuckl auf einmal da. Und wenn Michael Haneke irgendwann mal Pumuckl verfilmt, wird es genauso kommen. Das ist immer noch mein geheimer cineastischer Traum.
Also die eine Manifestation der Schuld, also der unterbewussten Schuld ist der Pumuckl.
Ja, weil der Kobold ihm ja auch die permanent Streiche spielt und ihm auf den Sack geht. Also es gibt ja wenig sinnvolle Erklärungen dafür, dass da so ein Kobold einfach so da ist. Also die offizielle Erklärung, die man bei Meister Eder schlucken soll, ist ja sehr unglaubwürdig, aber dass es eine unterbewusste Manifestation seiner Schuld ist, weil er seine Frau getötet hat, erscheint mir hingegen sehr realistisch und plausibel.
Wie ist denn die offizielle Erklärung?
Er ist halt da. Ja. Ich meine, der Pumuckl hat auch so ein super kleines Klo, auf das er drauf geht. Also wie unrealistischer kann es noch gehen? Während man sich, wenn man sich mal ein bisschen mit Tiefenpsychologie beschäftigt, sofort erkennt, was der Pumuckl eigentlich ist.
Gut. Aber es gibt ja auch Fingerboards, warum soll es nicht kleine Klos geben?
Weiß ich nicht, vielleicht ist das der neue Gaming-Trend, jetzt statt so Fingerskateboards jetzt das nächste Mal mit den Händen auf so kleine Klos gehen.
Fingerklos, ja.
Ja.
Aber gut. Jetzt möchte ich Melancholie der Engel mit dem Pumuckl sehen, bitte.
Wie lange ging der
so, ihr seht Stunden? Schon, dass eigentlich jedes Thema spannender ist, als über Don't Breathe 2 zu reden, was vielleicht doch schon euch erklärt, ob er nicht eher Don't Watch 2 heißen sollte. Also ich habe ja
schon bei Kino Plus gesagt letzte Woche, der Film müsste Heavy Breathing heißen, denn eines der größten Probleme des Films, weil also alles ist halt Quatsch, das Einzige, was halt retten könnte oder so ein bisschen eben rettet, wo er doch gerade eben trotzdem noch schaubar ist, ist eben dann eben halt so ein bisschen die doch recht brutale Action. Oder halt eben die Auseinandersetzungen eben zwischen diesen Gangstern und dem blinden Mann. Das Problem ist aber einfach, dass der Titel ja im ersten Teil wirklich maßgeblich war, weil eben trotz seiner Blindheit, und er ist ja Ex-Navy Seal und halt super ausgebildet, und trotz seiner Blindheit hat er es ja im ersten Teil geschafft, eben diese Eindringlinge ja total abzuwehren, weil sobald die sich irgendein Geräusch erlaubt haben, haben sie sich halt verraten und er hat sie überwältigt. Oder eben auch getötet. Und im zweiten Teil hier ist das Problem einfach generell, dass halt keiner die Fresse hält und niemand sich verhält wie Don't Breathe. Das heißt, diese Gangster, die poltern da in seinem Haus rum, die schlagen Türen auf, die machen nur Krawall. Und er muss sich halt verstecken, indem er halt irgendwie den Strom abschaltet, irgendwelche Rauchgranaten wirft. Aber wirklich dieses Konzept von Don't Breathe, das heißt, dass die Angreifer auch irgendwie Angst oder Respekt vor ihm haben, weil er sich eben so gut orientieren kann anhand von Geräuschen, dass die Thematik kommt im Film überhaupt nicht auf. Das heißt, auch dieser Name verbunden mit diesen Actionsequenzen macht auch überhaupt gar keinen Sinn in dem Film.
Ja, und? Das war das Einzige. Also ich fand den ersten jetzt auch nicht so stark, aber das hatte wenigstens so ein bisschen was, dass er fast wie Alien in so einem Wohnhaus ist. Also dass er quasi so unbemerkt da bewegt und dann so pfeilschnell zuschlägt. Aber jetzt ist er halt einfach nur unbesiegbar, ohne dass mir so klar wird, warum er so unbesiegbar ist. Aber irgendwie was aus seinen Skills rausziehen kann er halt auch nicht mehr. Also dann kann er halt jemanden den Hammer vom Kopf werfen, weil er irgendwie beobachtet, wo die Person langläuft. Aber das ist jetzt auch nicht so super spektakulär.
Vor allem hatten wir das alles schon.
Ja, bitte?
Vor allem hatten wir das alles schon besser in Blinde Wut.
Ja, oder bitte? Bei The Raid 2.
Oder das.
Also, das ist eher so ein Ding. Also, es gibt ja in diesem Subgenre des Blindenfilms oder wie auch immer man das nennen mag, halt auch viele Beispiele, die es einfach besser gemacht haben, die halt zwar da nicht den Protagonisten rausgemacht haben, sondern eher Nebenfiguren, aber ja, wie Daniel schon gesagt hat, Blinde Wut, dann gibt's ja diesen, na gut, Satoichi und es gibt ja noch mehr.
Apropos Satoichi, das wird jetzt mein allerliebstes Letterboxd-Review zu Don't Breathe. Stammt hier von Matt Lynch, diesem Vielgucker, den folgst du ja, glaube ich, auch, Daniel, ne?
Ja.
Folgt ihr ja auch. Der hat das beste Don't Breathe-Review aller Zeiten geschrieben, nämlich einfach nur drei Wörter: Satoichi the Rapist.
Ja, das bringt es halt schon echt gut auf den Punkt. Also selbst wenn man aus dem Film so ein paar Spannungsmomente mitnimmt und sich so denkt, ja, okay, das war jetzt halt so ein solides Ding, bleibt halt immer noch diese Kernbotschaft, die der Film da mitbringt. Das ist so, als ob es gut wäre, wenn man sich aussuchen kann, ob man von 5 Vergewaltigern gefangen genommen wird oder 4 und sich dann so denken, ja, 4 ist ja viel, viel besser. Da bleibe ich doch bei denen. Eigentlich ist es ja jetzt auch meine neue Familie, weil die haben ja auch Entschuldigung gesagt. Und was noch schlimmer oder schwerwiegender dazu kommt, ist ja eigentlich noch, wie formuliert man das denn? Das, machen wir Spoiler?
Weiß ich nicht.
Jetzt haben wir so lange aber geatmet, also jetzt wäre jetzt, also ihr dürft in 20 Sekunden, ihr drückt einfach 20 Sekunden auf Skippen, dass ja auch der dritte Teil schon wieder angeteasert wird in so einer selten dämlichen Post-Credit-Scene.
Naja, die ist Bullshit, ja.
Also.
Ja.
Und das ist nämlich, glaube ich, dann auch so, das ist halt diese Art von Film, die schafft es dann mit dem dritten Teil nicht mehr ins Kino oder vielleicht so mit Achen und Krachen und dann wird das so ein Direct-to-DVD-Ding oder Direct-to-Streaming, wie man diese Floskel ja inzwischen umbranden müsste.
Ja, von welchem Verleih ist der?
Check das kurz.
Ja. Ich würde noch hinzufügen, es ist eigentlich ein generelles
Sony.
Sony. Ja, dann könnte der ja hier bei Amazon oder sowas landen dann. Ich würde noch hinzufügen zu dem allen, das Dilemma ist auch eigentlich so ein hausgemachtes, weil ich hatte ich auch schon bei Kino Plus gesagt, ich fand es ja eigentlich spannend zu sehen, dass diese Kids da ja eigentlich im Unrecht sind und man sich so gesehen nicht mit denen identifizieren muss, sondern eben halt mit dem alten Mann, der sich da halt zur Wehr setzt und die vielleicht auch platt macht. Aber sie mussten diesen alten Mann ja noch viel böser machen als die Kids oder noch viel moralisch fragwürdiger. Und naja, und jetzt, ich dachte, wie gesagt, am Anfang, okay, das ist jetzt so die logische Konsequenz des ersten Teils, was da jetzt zu sehen ist. Aber es ist es gar nicht. Und das ist auch wieder so blöd. Es ist für mich einfach, ja, insofern konsequent, aber es ist halt dann konsequent schade, dass immer wieder genau der gleiche Trick versucht wird, nämlich genau das, was wir am Anfang gesagt haben, dieses Negative mit noch Negativerem irgendwie positiv zu machen. Das weiß ich nicht, das hat auch hier wieder nicht funktioniert. Und jetzt mal auch dadurch, dass es eigentlich überhaupt keine Connections zu dem ersten Teil hat, außer, das ist der gleiche alte Mann, hätte man den Film eigentlich gar nicht Don't Breathe 2 nennen müssen. Den hätte man anders nennen können.
Und der hat halt immer noch das gleiche Vorhaben, in Anführungszeichen, wie im ersten. So. Also er will immer noch seinen Verlust ausgleichen. Das ist das Einzige. Sein Motiv ist halt noch da. Das ist das Einzige.
Ja, aber auch ich da halt hat auch, er nichts gelernt. Also
nein, natürlich.
Halt
genau, das
so
ist ja das
ärgerlich.
Ding. Und im ersten Teil hat das ja auch nur funktioniert, weil du ja quasi auf die falsche Pferde gelockt wurdest, dass du gesagt hast, okay, diese Kids brechen ein, er wehrt sich und du bist ja dann eher, du rootest ja eher für ihn, weil du denkst halt, er ist einfach ein unschuldiger Mann, der einfach seine Ruhe haben will. Und dann kommt ja quasi der Twist, dass er selber was am Stecken hat. Und das ist ja eher dann noch, das funktioniert ja sogar noch halbwegs, weil du quasi da dich selber schlecht fühlst, dass du mit ihm mitgefiebert hast erst noch und dann merkst du, was er auch noch für ein Typ ist. Aber im zweiten Teil ist das ja grundlegend schon gesetzt alles. Und deswegen bist du ja von Anfang an, wenn du den ersten kennst zumindest, bist du ja schon drauf und dran so, ja, warum soll ich jetzt mit ihm irgendwelche Bindungen aufbauen? Ich weiß ja, was er getan hat. Ne? Also das ist ja das Problem hier, dass sie hier versuchen, wirklich damit schon einzusteigen, dass du gar keine Identifikationsfigur hast. Und die einzige, die dafür Potenzial hätte im zweiten Teil, wird nach 10 Minuten gekillt.
Ja. Was das einzige Überraschende auch am ganzen Film eigentlich war.
Ja. Eigentlich schon, ja. Ja. Weil ich halt schon dachte, dass sie so ein Sympathieträger sein soll.
Genau.
Und dann wird sie einfach rausgenommen direkt.
Ja, zumal sie auch so als eigentlich gleichwertiger Gegner zu ihm, weil sie hat auch so eine Army-Vergangenheit. Also sie wird so richtig so als seine Antagonistin irgendwie etabliert, die auch dann irgendwie um das Mädchen mutmaßlich kämpfen. Auf einmal ist sie aus der Story raus. Also auch das finde ich einerseits gut, weil es eine Überraschung ist, andererseits aber dann auch irgendwie so lame, genau wie im ersten Teil, wo dann der blinde Mann auf einmal dann halt auch zu so einem evil Dude auf einmal wird, was da noch ganz okay war, weil man so dachte, ah, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man sich doch nicht mit ihm identifizieren kann ab einem gewissen Punkt, aber es wirkt halt auch ein bisschen wie so für Shock Value einfach nur gemacht.
Mhm.
Also der Film zieht halt nichts raus.
Nee.
Ich glaube, das reicht auch.
Jo, ja, ich würde auch sagen, das
kann man sich sparen.
Ist genug
erzählt. Ja, vielleicht wird er so ein bisschen wie ein blinder Mann sieht rot dann irgendwann, dass er im dritten Teil dann halt wieder gegen irgendeine Gruppe von Jugendlichen antreten muss, die wieder irgendwas machen.
Ich glaube
halt
nee, wirklich,
der dritte Teil wird ein Prequel, wo wir erfahren, warum er blind geworden ist.
Ja. Ja, weil er wahrscheinlich den zweiten Teil geguckt hat.
Ja, warum er böse ist.
So wie bei Human Centipede 2 auch so, dass er dann den ersten Teil guckt und dann der Blinde.
Ja. Denn warum er böse ist, wissen wir ja quasi aus dem ersten Teil. Also weil er was wiederkriegen will, was er verloren hat quasi. Aber ja, mal gucken.
Ja, nee, aber auch da, wir also würden ja, dann halt den Verlust sehen. Also wir würden das nochmal auserzählt bekommen.
Ja, so ein schönes Kriegsdrama einfach nur. Vielleicht von Clint Eastwood.
Sie wollen ihn halt, glaube ich, insgesamt halt wirklich so zeichnen, dass er eigentlich ein armer, gebrochener Mann ist, aber das funktioniert halt nicht, weil er einfach selber halt schlimme Dinge getan hat.
So. Ja.
Ja. Gut, so. Kommen wir von Teil 2 zu Teil 9. Oder?
Oh Gott, ja. Stimmt.
Wir reden nicht von Wrong Turn.
Nein, wir reden nicht von Wrong Turn, sondern wir reden von Spiral from the Book of Saw. Oder wie er hier in Deutschland heißt, Saw Spiral?
Ja.
Ja. Von Darren Lynn Boozman aus dem Jahr 2021. Ja. Nach einer Idee von Hauptdarsteller Chris Rock, der gesagt hat, hier Jungs, ich hab hier die Spitzenidee, um dieses Franchise nochmal nach vorne zu bringen, beziehungsweise wieder zu neuen Höhen zu verhelfen. Und die Story, mit der er da ankam, lautet wie folgt. Detective Ezekiel Zeek Banks und sein neuer Partner übernehmen die Untersuchung einer grausigen Mordserie, die an die furchtbare Handschrift des legendären Jigsaw-Killers erinnert. Aufgrund seiner Vergangenheit wird Zeek immer tiefer in den Fall verwickelt und findet sich im Zentrum des morbiden Spiels des Mörders wieder. Ich sag's gleich, der Film ist eigentlich, sag ich mal, so was das Handwerk angeht, ja, alles in Ordnung, sieht schick aus und ist gut gemacht und so weiter, aber er torpediert sich meiner Ansicht nach zu fast jeder Minute selbst mit diesem 90er-Jahre-Vibe und eben dieser Aura von Chris Rock, der es einfach nicht hinbekommt, diesem Film eine gewisse Ernsthaftigkeit zu verleihen. Es war für mich eher eine Parodie als, weiß ich nicht, als ein richtiger Saw-Film.
Ja, und auch, also, ja, optisch schon, aber dass auch Boozman weiterhin so seine After Effects-Dinger da drüber haut, wie damals, was damals schon irgendwie, weil es noch neu war, noch halbwegs funktioniert, das ist jetzt halt einfach nur noch peinlich. Also wie es jegliche Dynamik oder jegliche Spannung und auch Krassheit aus den Szenen raus, wenn die Kamera da noch so rumrattert, beziehungsweise der Schnitt dann noch versucht, da irgendwie noch was rauszureißen. Das geht
ja die ständigen Blitze, dieses Schnittgewitter, was er dann immer wieder da reinpallert. Ich meine, ja, das war bei den Saw-Filmen, bei den ersten, das war alles cool. Ja, und auch diese Montagen, die er halt dann macht, ne, wo dann Leute nochmal in Rückblicken irgendwie zu sehen sind und gewisse Szenen auf einmal plötzlich einen neuen Sinn ergeben und wahrscheinlich auch zwei parallele Zeithandlungen so aufeinandertreffen und so weiter. Das war damals alles cool, aber das hast du jetzt halt 8-mal gesehen. Ja. Und inzwischen ist 2021 und inzwischen sind schon ein paar andere Thriller und Torture-Porns und Horrorfilme und was weiß ich erschienen und irgendwie haben sich schon weiß ich nicht, die Stilistik hat sich schon irgendwie so ein bisschen wieder verändert und weiterentwickelt. Und all das, was er jetzt da macht, das machen halt schon so viele Leute überhaupt nicht mehr. Und wir hatten wirklich genug Saw-Klone auch, die eben den Stil übernommen haben. Und wie viel Schnittgewitter und Blitze und so weiter musstest oder Flashes musstest du dir noch irgendwie anschauen, nachdem Saw so ein Erfolg geworden ist. Und das jetzt, es wirkt unfreiwillig komisch.
Ja, ich genau so wie das Gesicht von Chris Rock. Er hat's erfunden, aber er macht's halt dann auch weiter. Er muss halt dann auch mal aufhören. Also
ja, ich hatte so ein bisschen halt, also auf der einen Seite hast du fast so ein bisschen Retro-Feeling, weil Bausmann halt da aufhört, also da weiter, wo er aufgehört hat eben, also damals aufgehört hat, die Saw-Filme zu machen. Der letzte Jigsaw war ja nicht von ihm. So ein bisschen nach Hause kommen, aber es ist halt outdated, ja. Es fühlt sich halt, also damals die Optik, fühlte sich an halt ein bisschen wie so MTV-Musikvideo. Und das passte irgendwie in diese Zeit. Aber heute ist es halt wirklich einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das ist einfach nur noch nervig und auch sieht einfach auch billig aus am Ende des Tages, muss man leider sagen. Und ich finde, man merkt ja auch, die Anfangsszene ist ja die mit dem Zug, mit der U-Bahn, wo der Typ da an der Zunge aufgeknüpft hängt. Die Szene hatten sie ja auch vor Beginn, also vor Start des Films, ja schon mal veröffentlicht als komplette Szene, so als Appetizer quasi. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, diese Eröffnungsszene hat ein höheres Production Value als der Rest des Films, weil sie damit hausieren gehen wollten. Das sieht, muss man mal drauf achten, wirklich, die sieht irgendwie hochwertiger aus in ihrer ganzen Inszenierung und auch in der ganzen Ausstattung als die restlichen Szenen später.
Ich fand halt auch diese Szene auf dem Jahrmarkt, wo dieses Feuerwerk dann so zu sehen ist, wo ich erst so dachte, krass, das sieht ja richtig, richtig geil alles aus. Und dann haben sie ja noch im Making-of beziehungsweise so in so einem Audiokommentar-Ding gesagt, dass sie gar keine Erlaubnis hatten, da zu drehen und sie irgendwie dachten, sie hätten einen und dann wurden sie von den Behörden auch noch rausgeschmissen da, also mussten quasi den Dreh da abbrechen und trotzdem sie da anfangen signifikant besser aus als alles vom Rest des Films.
Ja, finde ich halt auch insgesamt. Und was du eben sagst, Daniel, hier mit Chris Rock, geht mir halt genauso. Ich finde, er spielt in dem Film wirklich nicht gut. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Ich finde, er overacted krass. Ja. Ich habe das Gefühl bei ihm, in jeder Szene, wo er irgendwie energisch sein will, er glaubt jetzt, er muss sich da richtig reinhängen, damit es richtig irgendwie einen Impact hat. Aber es wirkt nur drüber, in jeder Szene. Dann hast du halt ja hier und da auch so ein bisschen jetzt eben so Wortgags drin, so ein bisschen, oder mal einen dummen Spruch, um das ein bisschen aufzulockern. Ich meine, er hat ja gesagt, er wollte daraus jetzt keine Komödie machen, aber natürlich trägt so ein bisschen seine Handschrift als Lied und als Komiker. Naja. Aber die Sprüche sind auch alle dämlich und da zündet auch eigentlich nichts von.
Ein bisschen, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich fand's unangenehm, personenbezogen. Jetzt mal ehrlich, wofür ist Chris Rock als Stand-Up-Comedian vor allem bekannt? Also was ist so mit eins seiner berühmtesten Bits? Das ist doch diese Gun-Routine, oder?
Mhm, ja.
Ja. Und ich muss sagen, er nimmt sehr oft, und das ist bedauerlich oft, beziehungsweise gefährlich oft, nimmt er die Gelegenheit wahr, um seine Routines oder seine Bits da irgendwie ein bisschen einzubauen und unterzubringen. Ich meine, dann steht er am Anfang da in dem Hotelzimmer und erzählt was über Forrest Gump. Und warum gibt's keine Fortsetzung von Forrest Gump und so und dass Jenny erst irgendwie Interesse an ihm hatte, als sie AIDS hatte und so Sachen halt, weißt du so, ja. Das ist so.
Ja, das da hat er in dieser einen Filmfights-Folge von mir alles abgeguckt, aber das nur am Rande.
Ja, aber das meine ich halt so. Das ist so, da sehe ich sofort nicht irgendwie eine Figur, sondern da sehe ich Chris Rock, der jetzt einfach erstmal die Szene mit einem Gag versucht aufzulockern. Dann rennen sie halt, geht er mit seinem Partner da in dieser U-Bahn lang. Und sagt halt so, Frauen cheaten daytime so, ja. Also Männer gehen immer nachts raus, aber Frauen machen das tagsüber und tagsüber kriegt's kein Schwein mit. Ich habe erst jetzt erfahren, dass Pilates eine reine Erfindung ist so. Und der andere sagt, ja, meine Frau ist beim Pilates, ja, sicher. So, weißt du, und das sind so, wo ich mir so denk, und dann vorher noch fängt er an, so macht er so eine Aufzählung, so, ja, Cops und so, ja, höchste Selbstmordrate, höchste Korruptionsrate, bla bla bla. So, das sind so typische Chris Rock-Themen alle, wo ich mir halt auch denke, so, ja, nein, Mann, da hast du einfach zu sehr deiner Persona irgendwie mit einfließen lassen, um eine Filmfigur zu kreieren, die dir keiner abnimmt, weil du bist halt einfach da in dem Moment viel zu sehr Chris Rock, der halt versucht, ernst zu sein. Und das ist dann, das macht's halt dann doppelt schwer, weil du ihm das Ernste halt überhaupt nicht abnimmst. Weil er halt ständig diese Augen so zusammenkneift. Ja. Entschuldigung.
Diese pseudo-smarten Beobachtungen halt einfach. Also es sind ja auch gar keine Dialoge, sondern er gibt halt einfach was von sich, ja, wo man sagen soll, ja klar. Aber dann passt das auch wieder gar nicht zu seiner Position. Also er ist halt einfach auch so ein 0815-Polizist, der weder irgendeine krasse Karriere gemacht hat, noch versteht man, warum er dann so super smart sein soll, beziehungsweise deutlich schlauer als alle anderen. Das wirkt halt auch so eitel in der ganzen Besetzung und Inszenierung. Also das passt so unangenehm wie George Clooney bei Monuments Man, wo auch eine Frau zu ihm sagen muss, wie attraktiv er eigentlich ist, weil wo man so denkt, das würde ich doch als Regisseur und Hauptdarsteller niemals zulassen, dass so ein Satz fällt. Also, das ist halt alles richtig absurd. Und es wirkt auch eher so, als ob er zur Vorbereitung nicht die alle Saw-Filme geguckt hat, sondern alle Beverly Hills Cop-Filme. Also, wo ist der Unterschied zwischen Axel Foley und irgendwie dem Chris Rock-Charakter? Ist gar keiner vorhanden. Es sind genau dieselbe Art von Gag, genau dieses selbe. Auch egal, wie schlimm das hier alles ist, irgendwie ist es trotzdem noch ein bisschen lustig und ja auch ein bisschen so ein Abenteuer. Also sie sind auch nie wirklich betroffen davon, bis es dann zu dieser einen Szene im Keller kommt, wo ich euch diesen Schnipsel gezeigt hatte, weil sie dann ja auch irgendwie innerhalb von 10 Sekunden 17 Schnitte wieder machen, wo er fünfmal mit der Taschenlampe irgendwo hinleuchtet, dreimal nicht und die Person, die versucht irgendwas zu machen, dann noch anschreit, weil er ungeduldig ist. Also wo auch dramaturgisch so viel gar nicht funktioniert und die Szene dann auch unfreiwillig komisch ist. Also wenn
auch die Vorbereitungsszene ist unfreiwillig komisch, weil es geht ja darum, dass es soll ja quasi alle Polizisten sollen ja weggelockt werden, damit dann im Polizeipräsidium eine Saw-Falle ausgelöst werden kann, das auch schon kompletter Bullshit ist. Und das Geilste ist aber, wie es gestaged wird, nämlich es heißt dann quasi, Officer wurde verletzt und dann wurde halt irgendwie ein Officer auf der Straße mit Messer angegriffen. Und irgendwie, er hat irgendwie eine Verletzung, einen Stich am Arm halt, also es ist jetzt auch nichts Lebensbedrohliches, aber das ganze Polizeirevier ist plötzlich leer. Alle Cops der Stadt fahren zu diesem einen Tatort, wo ein Kopf mit Messer angeritzt wurde. Ist auch so ein Quatsch schon wieder. Das ganze Drehbuch schreibt sich auch so zusammen, wie es gerade wirklich alles braucht. Das ist so hanebüchen. Eine meiner Lieblingsszenen ist auch im ganzen Film, nämlich wenn sie hier Flashbacks machen. Weil die sehen A, nochmal beschissener aus, weil die irgendeinen komischen Sepia-Filter haben, so richtig klassisch. Und dann gibt's diese geile Szene, also Samuel L. Jackson spielt ja seinen Vater. Aufgrund dessen er auch ja nur überhaupt so einen Namen hat, weil der Vater halt ein mega hohes Tier ja in diesem Präsidium war. Und die hatten ja auch mega Probleme wegen ihm. Und ich frage mich sowieso, warum Zeke Banks überhaupt noch in diesem Revier ist, nachdem da was alles irgendwie vorgefallen ja dann scheinbar ist. Auf jeden Fall, es gibt diese geile Flashback-Szene mit seinem Vater und ihm. Und sie mussten sie ja irgendwie verjüngen. Und da habe ich so gelacht. Weil, wie sie verjüngt haben, ist, Samuel L. Jackson hat einen Schnäuzer. Das ist alles. Und Chris Rock trägt eine umgedrehte Basecap.
Ja, das ist
halt so geil. Und wenn man halt bedenkt, wie alt die beiden Schauspieler sind. Chris Rock ist ja auch schon seit 50ern. Er sieht zwar nicht so ganz so krass aus, aber er ist auch schon gut gebotoxed. So sieht man halt auch schon. Aber das Einzige, was sie halt machen, er kriegt einen Stolzer und ein umgedrehtes Basecap. Und jetzt sollen sie halt irgendwie 20 Jahre jünger sein. Ich musste so lachen. Das ist alles. Und genau. Und die Vorgesetzte, gerade vergessen, wie sie heißt, die Vorgesetzte hat einfach so ein Pony.
Ja, das ist halt alles.
Alles so schlecht.
Und mich nervt auch ein bisschen dieses, weil sie ja auch relativ offensiv damit hausieren, dass sie den Film auch 11-mal einreichen mussten, bis sie überhaupt eine Altersfreigabe bekommen haben, weil es vorher viel, viel, viel zu hart gewesen ist. 11-mal mussten sie was umschneiden.
Ja, was aber tatsächlich schade ist, weil es fehlt eine komplette Falle. Die mussten sie komplett rausnehmen, was schade ist. Und es musste, jede Falle musste gekürzt werden, was man halt leider merkt. Und es gibt halt leider auch keine Nachricht bisher, dass dann mal ein DC erscheinen soll. Weil es war ja bei den damaligen Saw-Filmen ja auch so. Die waren im Kino alle harmlos. Und dann kamen ja die Director's Cuts eben auf Blu-ray und das soll wohl hier nicht passieren. Also selbst für die Gore-Fans, die werden wahrscheinlich nichts kriegen, weil die fallen hier im Film, ich will nicht sagen harmlos, der Film hat seine kleinen Gewaltspitzen, die auch echt hier und da eklig sind. Ja, aber auch
schon
da,
ein paar fiese Szenen.
Ja, ja, es gibt schon ein paar fiese Szenen. Das schon, ne? Aber eben, es ist natürlich kein Vergleich mit dem Saw 3 oder so, die ja wirklich damals die Grenzen des Mainstreams auch versucht haben auszureizen, auszuloten und neu zu setzen. Das ist halt das Problem. Der Film, einerseits haben sie halt in Interviews gesagt, sie wollten mehr zurück so zu Saw 1. Also eher einer spannenden Kriminalgeschichte mit solchen Fallen als Bonus. Aber das Ding ist halt, entweder brauchst du halt dann wirklich einen guten Fall, der auch spannend ist und nicht vorhersehbar, und das ist er halt leider nicht. Oder du musst die Saw-Fans abholen, die aber dann eher so ab Saw 3, 4 mit dabei waren, nämlich aufgrund der pompösen Fallen, des extravaganten Gores und so weiter. Und das hat der Film halt aber auch nicht, in der Fülle zumindest. Das heißt, du hast nichts dazwischen. Das heißt, es werden weder die Leute abgeholt, die Saw 1 geil finden, weil der Film ist halt nicht clever genug, aber er rastet halt auch nicht komplett gore-technisch aus, damit du als Gore-Bauer sagen kannst, ja okay, immerhin war es spritzig so. Also es ist halt schwierig, der Film der findet niemanden.
Ich glaube halt auch, also das kann mir auch niemand widerlegen, dass das kein Saw-Film sein sollte, sondern dass sie einfach ein bisschen diese Bezüge dann noch so reingeschrieben haben, dass es einfach eher so ein Ding war, dass irgendein Serienkiller Polizisten umbringt und dann haben sie sich gedacht, puh, den jetzt einfach so random rauszubringen oder so, wie soll es funktionieren? Und dann hat Chris Rock diese Idee gehabt, also das ist ja auch alles so, niemand war dabei, ist ja alles auch so ein Marketingmärchen schon, dass er diese brillante Idee hat, das Saw draus zu machen, weil der Jigsaw Killer hat ja diese Schweinemaske auch benutzt, weil es das Jahr des Schweines war und jetzt auf einmal wird diese Schweinemaske und auch diese Schweinefigur benutzt, weil diese korrupten Polizisten Schweine sind, also auch das hat ja gar nichts mit dieser Saw-Mythologie zu tun, das ist halt einfach nur so draufgefropft, weil wahrscheinlich sich niemand gedacht hat, dass irgendwelche Leute sich Gedanken machen, warum hat Jigsaw überhaupt diese Schweinemaske, wahrscheinlich einfach nur, weil es aussieht wie ein Schwein, also weil es halt creepy ist, aber auch da steckt ja noch eine Überlegung dahinter. Und wenn es ein Saw-Film wäre, also dieses, man muss ja keine Closure zu den anderen Teilen bringen, aber sowohl dieser Dr. Lawrence Gordon aus Saw 3D lebt ja noch und dieser, wie hieß der denn, Logan von Jigsaw lebt ja auch noch. Also es gibt quasi noch zwei Charaktere aus den vorhergehenden Filmen, die noch leben, die jetzt aber auch keinerlei Rolle spielen, was sie auch nicht zwangsläufig müssen, was aber natürlich trotzdem unbefriedigend ist, weil man die ja zumindest irgendwie noch auf dem Schirm hätte. Sie gucken sich auch gar keine Unterlagen zu den vorherigen Saw-Filmen, also oder zu den im Film ja real existierenden Fällen an. Sie schauen da so ein bisschen Sachen an.
Doch.
Also ja, aber auch das machen sie einmal und dann
ja, klar.
Wird das ja auch einfach fallen gelassen.
Vor allem wird es dann halt genutzt, um eine der lächerlichsten Szenen in diesem Film überhaupt zu präsentieren. Das ist nämlich genau, als sie diese alten Fälle nochmal durchgehen, wo dann Chris Rock, ich vertraue niemanden hier bei der Polizei. Alle haben sie mich gefickt und haben mir in den Rücken gestochen und bla bla bla. Ich bin alleine und keiner hier im Revier ist auf jeden Fall mein Freund. Ja, hier, kann ich mal dein Telefon haben? Klar, hier, hast du. Zack. Also, das war für mich der Todesstoß für diesen Film.
Ja.
Weil
ja,
er steckt voller solcher wirklich uralt 90er Jahre üblen Klischees. Könnt ihr euch vielleicht zufällig erinnern? Das kommt halt erschwerend noch zu allem hinzu, was ihr schon gesagt habt, ja. Das sind zum einen diese Expositionsdialoge oder Sätze, ja, gerade von Chris Rock, der erzählt ja original immer den halben Film nochmal nach oder beziehungsweise was in ihm vorgeht.
Ja.
Und dann halt solche Szenen, ja, also wo du halt denkst, wo du halt schon genau weißt, ey, also das könnt ihr doch alle nicht ernst meinen und wo man sich halt fragen muss, warum sind die denn da so sorglos irgendwie mit allem? Ja, also wirklich mit allem, weil die wissen doch auch, wenn du jetzt sagst, ich komme mit einem neuen Saw-Film um die Ecke, da holst du doch erstmal die Leute ab, die die Filme über Jahre hinweg geguckt und gemocht haben. So, die wissen doch, wie diese Filme ticken. Die wissen doch inzwischen, wie sie funktionieren und was da irgendwie drin sein muss und wie vor allem auch Sachen erzählt werden. Und hier, man merkt einfach nichts von irgendwie einer Entwicklung oder man merkt irgendwie nie, dass Lynn Boosman oder Chris Rock oder sonst irgendwie weitergelernt hat, so. Da werden dann die gleichen Mechanismen abgefeuert, die gleichen Szenen benutzt und wenn da ein Typ auftaucht, der eine Narbe im Gesicht hat, ja, und die so auffällig auch noch irgendwie immer gezeigt wird, dann weißt du, du kriegst hundertprozentig die Szene im Film noch zu sehen, warum der diese Narbe im Gesicht hat, so. Also das sind alles diese wirklich bis ins Kleinste durchformatierten ja Erzählungen und Abhandlungen und Vorgehensweisen, das finde ich irgendwie erschreckend, dass da sich nicht irgendwie einer mal ein bisschen mehr Mühe gemacht hat. Ich meine, ja klar, man will vor allem die Leute bespaßen, die, also ich verstehe es ja, man will die Leute bespaßen, die halt schon vorher an den Filmen Spaß hatten, aber dann gib denen doch ein bisschen was Neues, ein bisschen was Herausforderndes. Ja, und lass dann vor allem auch solche, Entschuldigung, nur ein Satz, und lass dann halt vor allem auch solche Dämlichkeiten weg, wie, ich traue hier keinem Schwein, ey, gib mal dein Telefon, ja, alles klar, ja, hast du. Also, das ist so.
Ja, vor allem, das ist halt, er gibt das ja seinem neuen Partner, wo natürlich auch wieder, weil das ist ja auch wieder dieses einzige, Chris Rock wollte das Ganze halt aufziehen, wie ein bisschen wie so eine Buddy-Cop-Ding. Und ist es ja quasi auch mit seinem neuen Partner. Und was ist das einzige Klischee, was diese Buddy-Cop-Filme mal haben? Der gesetzte Polizist hasst seinen neuen Partner, will den nicht haben. Ist genau das gleiche eben hier. Ja. Neuer Partner kommt, er will den nicht haben, er behandelt ihn wie Scheiße. Und was macht er? leider übers Telefon. Bei der ersten Nachfrage. Das kommt noch dazu. Zu der
Szene, ja, aber da selbst hatte Chris Rock ja auch, weil ich halt eben schon die Beverly Hills Cop-Filme als Vorbild genommen habe, aber er hat ja explizit im Interview auch nochmal gesagt, dass nur 48 Stunden auch ein Vorbild für ihn war, für den Film. Ja, und das merkt man halt leider auch, weil das ja auch kaum variiert wird. Also sie kappeln sich ja auch nicht genug, sie haben nicht genug Streit, sie raufen sich nicht genug zusammen. Also auch das bleibt halt so merkwürdig unterentwickelt. Und ich finde halt, dass Saw Spiral genau dieselben Fehler macht, wie jetzt auch der letzte Wrong Turn. Irgendwie versuchen, neues Publikum zu erobern, aber ein altes Franchise nehmen und den Leuten, die das alte Franchise mochten, nicht das zu geben, was sie am alten Franchise gut fanden, aber den neuen Leuten, die jetzt neu reingespült werden, gar nicht irgendwas zu geben, dass sie denken, oh, das war ja ganz cool, vielleicht soll ich die anderen Teile auch mal gucken, sondern man denkt so, ja, okay, pff, wenn das jetzt schon irgendwie alles ist, dann ist es ja ganz cool, dass ich die anderen 8 Teile gar nicht gesehen habe. Also, ja, da wird halt niemand konvertiert und niemand von den alten Fans ist begeistert. Also, die Zielgruppe ist mir unklar.
Übrigens auch, weil du vorhin nochmal meintest, halt, es gibt die wegen den Connections und so. Tobin Bell wollte mitspielen.
Ja.
Aber sie haben sich halt dann tatsächlich, es gab wohl auch einen ersten Drehbuchentwurf mit John Kramer, aber der wurde verworfen, dann haben sie ihn wieder gestrichen, weil sie meinten, nee, irgendwie ist doch alles zu Hanebüchen und so. Also Tobin Bell wollte irgendwie mitmachen, aber sie haben ihn dann doch rausgelassen
komplett. Achso, weil sie zeigen ja ein Foto von ihm, aber er kriegt auch nicht mal Credits. Also genau, das ist natürlich so auf so einer
Meta-Ebene
auch arschig, irgendwie jemanden zeigen, der für das Franchise essentiell war und dann nicht mal im Abspann nennen.
Genau, und er wollte mitmachen, aber sie haben ihn rausgeschnitten. Also nicht rausgeschnitten, sie haben dann das neue entworfene Drehbuch und gesagt, nee, das machen wir nicht, weil dann wird es irgendwie doch zu albern.
Ja.
Aber dabei ist der ganze Film albern. Also wirklich.
Ja, beziehungsweise sie wussten halt dann doch nicht, wie sie es nochmal, ne? Also selbst in Jigsaw war ja die Verbindung mit Kramer dann doch wieder total an Hahn herbeigezogen, natürlich.
Ja, aber auch innerhalb dieses ganzen geschaffenen Logik-Universums fand ich das auch stimmig. Also man kann den Saw-Filmen ja das alles vorwerfen, aber in sich logisch durchkonstruiert, in dieser ganzen Quatschigkeit sind sie schon, finde ich.
Ja, das stimmt, ja. Aber auf jeden Fall haben sie halt sich hier dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, sie finden den Turn nicht, ihn dann doch irgendwie wiederzubringen, ohne dann wirklich echt ein Prequel zu machen oder sowas. Und dann haben sie es halt neu entworfen, ja. Aber er war bereit, es mitzumachen, aber das nur noch als Funfact.
Ja, und dann, was mich auch, also das sind echt so, also wirklich so Nicklichkeiten. Also ich glaube, wir haben jetzt schon rausgestellt, dass Spiralen sehr effektive Verhütungsmittel sind, wenn sie in Filmtiteln vorkommen. Und dann halt auch so Sachen, wie das er Hesekiel heißt, wie halt dieses Pulp-Fiction-Ding. Und diese Tür, vor der sie so lange rumstehen, ist ja von Jules und Vincent produziert. Wo man auch so denkt, okay, jetzt werden hier noch irgendwelche Pulp-Fiction-Insider-Gags noch reingebracht, wo sich so viel Mühe gegeben wird, die irgendwie so spielerisch reinzubauen, während das Drehbuch an ganz anderen Stellen krankt. Also das finde ich auch immer merkwürdig, so viele Insider, wie auch New Jack City und so erwähnt, wo er selber mitgespielt hat. Also
und Leon der Profi zitieren sie auch einmal.
Ja.
Mit hier den Ausraster von Gary Oldman, der wird auch nochmal untergebracht. Ja. Ey, da gibt es auch so eine geile Szene. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Schirm habt, aber da irgendwann stürmen sie ja mal einmal so ein Haus. So ein Dealerhaus irgendwie. Und dann kommt Chris Rock so ins Treppen, dann siehst du den Shot so von oben, oberhalb der Treppe und auf die Eingangstür gerichtet und Chris Rock kommt reingerannt und dann steht so ein Typ, steht halt im Hausflur und telefoniert auf seinem Handy und wird dann von Chris Rock völlig unnötig zur Seite geschubst. Er hätte einfach an ihm vorbeirennen können, aber Chris Rock muss ihn halt noch einmal zur Seite schubsen und der Typ prallt so gegen die Wand mit seinem Telefon noch voll von sich gestreckt und fängt an zu lamentieren, so, ey, was soll das hier? Und wirklich, genau da fühlst du dich dann halt auch echt wieder wie bei New Jack City, als das alles noch irgendwie versucht wurde, möglichst, filmisch zu überhöhen und nicht so wirklich auf Realismus zu gehen, also als die Zeit noch nicht so wirklich da war, um auf Realismus zu gehen. Sondern halt irgendwie so ein Hochglanzprodukt da sein musste. Und auch da, es wirkt wirklich wie so ein Flashback, den du nie verlangt hast, so, ja.
Und auch da, ohne zu viel zu spoilern, ganz kurz auch, weil das ist ja da, wo sie zu diesem Drogendealer in die Wohnung wollen.
Ja.
Den er dann auch so richtig aufmischt und ihm sogar noch das Bein bricht und sowas halt, ne? Das ist auch kompletter Bullshit. Weil ich meine, der ganze Film handelt ja, also ich finde ja auch die Grundidee des Films, das irgendwie alles auf diese Polizeigewalt zu münzen und dass Polizisten halt sich zu viel rausnehmen und auch korrupt sind und so weiter. Und daraus das zu münzen, deswegen sterben halt Polizisten, das finde ich ja prinzipiell gut, kannst du ja machen. Ist ja an sich eine okay Story und Polizeigewalt ist ja auch ein aktuelles Thema und so weiter. Das finde ich alles legitim. Aber es geht ja dann auch darum, dass Sieg, also Chris Rock Charakter, auch so rausgestellt wird, als ob er anders ist als die anderen. Und was macht der aber in der Szene? Wendet unnötig Gewalt an gegen so einen Drogendealer, den er halt verhören will. macht also genau das Gleiche eigentlich.
Aber das war ja gerechte Gewalt. Das,
genau,
das ist
es
ja
wird
das
halt dargestellt,
daran.
Als ob das gerecht ist, aber alle anderen im Film, die halt irgendwie korrupt sind oder Gewalt ausüben, sind die schlechten Cops. Aber er ist Good Cop, obwohl er das Gleiche macht. Das ist auch kompletter Schwachsinn.
Ja, ja, aber er geübt Gewalt ja nur gegen Leute aus, die es verdient haben. Ja, die anderen haben ja genau. Gewalt gegen Leute ausgeübt, die es nicht verdient haben. Ja, also das ist halt noch so eine Quatsch. Ganz schlimme Botschaft auf so einer Metaebene. Also das ist ja schon fast indiskutabel.
Ohne zu spoilern, aber das hat ja auch Auswirkungen später auf den Plot und rückwirkend macht das halt auch überhaupt keinen Sinn. Ja.
Ja, also da könnte man vielleicht noch wohlwollend interpretieren, dass er selbst nicht erkennt, dass er Teil des Systems ist, aber auch das wird ja nie wieder aufgegriffen.
Ja, beziehungsweise also, es hätte halt Auswirkungen haben müssen auf andere Charaktere und das findet nicht statt halt. Ja.
Ja. Ja, es ist halt nur so eine folgenlose Szene, nur damit Chris Rock sich wieder cool darstellen kann.
Ja.
Und diese Billy-Puppe taucht doch im ganzen Film überhaupt nicht auf, oder?
Nein.
Das ist doch dann dieses Schwein.
Es gibt ja dieses Schwein, genau.
Genau, aber diese Spirale, die so omnipräsent ist, ist halt genau die Spirale, die bei Billy the Puppet auf der Backe ist.
Ja, genau.
Also auch das, da wird halt irgend so ein Markenzeichen der Reihe aufgegriffen, was aber eigentlich keine der Figuren im Film inklusive der neuen Killer kennen kann.
Ja.
Nur damit wieder irgendwie das Franchise abgeholt
auch
wird.
Übrigens,
auch das ist halt so
schlimm. Auch übrigens super komische Entscheidung der deutschen Synchro. Weil ich habe den dann einmal noch im Kino auf Deutsch ja auch gesehen. Also es gibt den ja auch schon auf.
Ja, sag ruhig bitte den Zuhörern, dass du ihn zweimal geguckt hast.
Ich habe zweimal geguckt, tatsächlich. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Weil es gibt den ja schon auf Blu-ray aus England, sogar als UHD, weil der ist ja schon länger raus und jetzt aktuell ab 16. nächste Woche läuft er bei uns im Kino. Und in der PV haben wir ihn ja schon gesehen auf Deutsch nochmal. Mir ist was Krasses aufgefallen. Das fand ich finde die Entscheidung sehr, sehr seltsam. Oder es ist einfach unüberlegt. Denn in den alten Saw-Filmen hat ja quasi Billy die Puppe, also die auf dem Bildschirm, wenn die Fallen angekündigt werden, immer so eine sehr tiefe, verstellte Stimme, aber halt deutlich männlich, ne? Also eine tiefe, dunkle Stimme.
Hm.
Und die in dem Original jetzt hier hat ja die neue Figur, also dieses Schwein, hat ja so eine sehr auch gepitchte Stimme, auch verändert, aber so eine, ich möchte nicht sagen hell, aber sie ist anders.
Ja, das ist wie die Google Voice.
Ja, wie so eine Translator-Stimme, aber ich finde sie halt sehr, ich finde sie androgyn. Und ich finde sie so gesetzt, dass du theoretisch nicht weißt, ist es vielleicht auch eine Frau diesmal. Also ich finde, die Stimme könnte jedem gehören. Klar kannst du auch eine Frauenstimme tief pitchen, theoretisch, aber ich finde, die Stimme allein lässt schon offen, auch welches Geschlecht die Killerin haben könnte. Und was sie in der Deutschen gemacht haben, in der deutschen Version des Films, haben sie einfach die Stimme wieder dunkel gepitcht wie in den alten Filmen. Da hat nämlich der Killer, dieses Schwein gar nicht, ne, diese hellere Stimme. Da ist einfach wieder die alte von früher.
Okay.
Das fand ich irgendwie, finde ich ungelenk, weil das ist so eine Kleinigkeit, aber der Film macht in dem Moment was anders als früher.
Hm.
Und das nehmen sie der deutschen Synchro einfach raus. Das fand ich auch irgendwie unüberlegt.
Ja, vor allem ist das ein Eingriff in die Kreativität, oder?
Genau, finde ich halt auch. Wie gesagt, das Erste, was mir in der Originalversion am Anfang aufgefallen ist, so, ach krass, die Stimme ist jetzt anders und das könnte ja auch bedeuten, dass vielleicht, ja, wie gesagt, es könnte auch eine Frau sein, weil es von der Stimme ja deutlich heller und anders klingt.
Ja.
Und das, genau, diese Kreativität haben sie in der deutschen Version eben rausgenommen und wieder die typische alte genommen, die man früher kennt eben.
Naja, damit der Twist einen noch mehr wegbläst.
Ja.
Gut. Wir sind also alles andere als weggeblasen.
Angetan, nee. Ja, das sowieso noch. Also der Twist ist, den sieht man auf 8 Meter gegen den Wind. Das,
ne? Das ist halt das Erschreckendste an allem.
Also, ja.
Das ist wirklich noch das Erschreckendste an allem, dass du halt wirklich diesen Twist so früh schon, oder die halt, was hinter allem steckt, dass du das so früh vorhersehen kannst, ey. Also noch früher als in anderen Filmen. Und ich meine ehrlich, spätestens ab Teil 5 war man eigentlich immer konnte man eigentlich schon relativ gut leicht erahnen, was jetzt passiert oder um wen es geht, so. Da will ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass das alles viel schlimmer war oder besser war. Aber hier, das fand ich auch wieder erschreckend. Also wirklich.
Ja, aber selbst die alten Filme hatten immer noch irgendwo so eine Stellschraube, die du nicht gesehen hast. Eben natürlich auch, weil sie so inzwischen so verzahnt waren. Das muss man ja so sagen. Und es wurde ja auch, natürlich wurde es irgendwann sehr, sehr überbordend, was die Verkettungen und hier noch, dass es zeitgleich passiert und so. Aber sie hatten immer irgendwo noch zumindest eine kleine Stellschraube, die du nicht gesehen hast.
Da war immer so ein anerkennendes Nicken.
Genau, genau, zumindest das. Aber das ist hier wirklich, ich finde, Spiral ist der Saw-Film, der am allerleichtesten von allen zu durchschauen ist. Gar keine Frage. Also da haben sie sich wirklich gar keine
Mühe. Jegliche Polizeiarbeit komplett ignoriert wird.
Ja, das sowieso.
Also der Twist, erstens mal ist er komplett vorhersehbar und zweitens mal dürfte er gar nicht existieren, weil einfach alle aufhören, Polizisten zu sein ab dem Zeitpunkt.
So.
Sonst wird es halt gar nicht funktionieren. Also das ist halt echt. Also auch die Leute hinter den Kulissen, also alle hören auf, ihren Beruf auszuüben ab dem Zeitpunkt.
Ja.
Ja.
Also gut, auch hier
deswegen hören wir jetzt hier auch auf.
Ja, ja. Dann an dieser Stelle. Kommen wir mal zu einem Film, der ein deutlich besseres Ende hat.
Oh, darüber werden wir jetzt auch gleich nochmal diskutieren. Ja, die Rede ist von Come True, so heißt er im Original. Hierzulande kommt er raus als Strange Dreams. Naja, die Frage ist halt, welcher ja, Titel sinnvoller wäre. Aber ja. Gut, er stammt von Anthony Scott Burns aus dem Jahre 2020 und beinhaltet folgende Geschichte. Die junge Sarah ist von zu Hause ausgerissen. Sichere Schlafplätze sind rar und zudem leidet sie unter Schlafstörungen, da sie von Albträumen geplagt wird. Sie wünscht sich daher nur ein einziges Mal eine Nacht durchschlafen zu können. Das Angebot, an einer Schlafstudie teilzunehmen, kommt ihr da gerade recht und sie hat die Hoffnung, dass die Wissenschaftler ihr helfen können. Die Studie stößt aber stattdessen die Tür zu einer bedrohlichen Traumwelt auf. Wie fängt man diesen Film am besten sofort an? Oder beziehungsweise.
Ich glaube, bei dem müssen wir uns halt auch, glaube ich, kurz fassen. Weil das große, also ich sage, das große Problem, finde ich, ist halt, also ich mag Anthony Scott Burns als Regisseur super gern, weil er, finde, eine geile Atmosphäre immer schafft, gute Bilder, super Soundtrack immer, den er ja auch teilweise selbst macht. Also dieses Pilot Breeze, die den Teil vom Soundtrack gemacht haben, ist ja auch selber. Aber in all seinen bisherigen zwei Langfilmen denkt man am Ende, puh, wäre es besser ein Kurzfilm gewesen.
Ja, ich muss auch sagen, also inszenatorisch ist das Ding tatsächlich teilweise echt, also ich fand es manchmal schon beeindruckend, gerade diese Traumvision oder diese Träume, die Sarah hat, die waren schon echt cool. Die sahen geil aus, sie hatten eine coole Stimmung, das war wie, manchmal wirkt es für mich auch, also auf mich, wie als hätte man das Video aus The Ring in einem One-Shot gemacht oder so. Ja, also das war, da waren schon wirklich so atmosphärisch.
Ein Silent Hill mit drin oder so.
Ja, genau, mit ein bisschen Silent Hill mit drin. Ja. So. Also da waren schon coole Motive und coole Situationen und auch die ganze brodelnde Score und so, das war immer wieder cool. Und auch abseits davon, die Szenen, die so gesehen in der Realität von Sarah spielen oder wenn Sarah wach ist, das war auch alles schick und cool in Szene gesetzt. Aber trotzdem muss ich sagen, gibt's dann auch hier, da merkt man schon so ein bisschen, wo man dann halt doch die Vergleiche vielleicht mit ein paar anderen Regisseuren ziehen kann, die es dann halt doch geschickter und besser irgendwie umsetzen. Ich will nur mal eine Szene herausnehmen, die verrät jetzt auch nicht irgendwie großartig was zu dem Inhalt, aber es ist so ein Moment während dieser Schlafstudie, da beobachten die Leute, die halt Sarah beobachten, was halt passiert, denn so viel kann man, glaube ich, sagen, sie sind in der Lage zu sehen, was Sarah unter anderem sieht. Und da wird versucht, durch sehr langsame Kamerafahrten und Bilder und Leute, die dann plötzlich nervös werden und versuchen, irgendwie zu reagieren und irgendwie eine Lösung für die Situation zu finden, wird versucht, so eine Art Spannungsmoment, der sich immer steigert und immer weiter verdichtet wird und immer, ja, weiß ich nicht, immer nervenzerfetzender sein soll, also wird versucht, solch einen Moment zu kreieren. Und ich muss sagen, sowohl die Bilder, die er sich dafür wählt, als halt auch die, sag ich mal, Frequenz, in der er halt bestimmte Szenen wieder einblendet oder wieder zurückschneidet oder halt Kamerafahrten irgendwie wirken lässt, das geht noch nicht so ganz auf.
Ja, ich finde, es kann man, glaube ich, schon auch so sagen, ganz klar. Das ist ja der Main-Plot, das ist jetzt auch, glaube ich, kein großer Spoiler. Also die Wissenschaftler haben quasi in der nahen Zukunft, das ist nicht datiert irgendwie, die Technologie erfunden, dass man Träume visualisieren kann. So, das kann man, glaube ich, einmal so hinstellen. Also die können sehen, zumindest ja, auf so Monitoren leicht verrauscht und ne, es ist nicht HD so irgendwie, keine 4K-Träume, aber sie können grob in Umrissen erkennen, was Leute träumen. Das ist so ein bisschen die technische Idee dahinter. Und das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil da stecken halt so Sachen drin. Ich finde ja halt so Schlafforschung mega spannend, weil es gibt ja auch jetzt, also in echt jetzt, super viele Fragen noch, die ja ungeklärt sind, weil man einfach da sehr schwer Zugang zu findet. Und ich finde dieses Forschungsgebiet super spannend und hier sind ja auch Sachen drin, wie zum Beispiel so Schlafparalyse und sowas. Ne? Das gibt es ja auch eben in Wirklichkeit, dass man sich nicht bewegen kann und teilweise hat man dann sogar so, ja, hypnotische Erfahrungen und sieht halt Dinge, die nicht da sind und so weiter. Und das wird da hier jetzt alles ein bisschen vermischt. Diese Grundidee.
Ihr darfst auch gerne einen Produkthinweis auf eure 16-stündige Sonderfolge zu Schlafparalyse einfügen.
Es sind nur 5,5, aber ja.
Ach, okay.
Naja, wir haben mal für einen anderen Podcast mit einem Schlafwissenschaftler der Charité Berlin gesprochen über genau diese Themen nämlich. Und ich finde das halt super spannend. Und das versucht der Film so ein bisschen eben als ja, Genre/Horrorfilm darzustellen. Aber ich finde, das Problem ist halt, dass Scott Burns, er hat eigentlich leider nur eine richtige Idee des Films, nämlich das Finale. Aber das ist halt so ein, wie wir eben gesagt haben, das ist so ein Kurzfilmfinale. Und der Rest des Films, die 90 Minuten davor, so ab der Hälfte, finde ich, hat der Film nicht so richtig viel zu erzählen. Weil dann macht er irgendwann so eine, macht er so eine sehr, sehr komische, finde ich, und nicht plausible Liebesgeschichte auf. Nämlich zwischen der Hauptdarstellerin, die ich mir super finde. Ich dachte erst, es wäre Macy Williams, aber sie will jetzt sehr viel Ähnlichkeit mit ihr, aber ist sie ja gar nicht, aus Game of Thrones. Und einem der Wissenschaftler. Und ich finde diese Liebesgeschichte, die ist irgendwie, die kann ich nicht greifen. Die kaufe ich nicht ab. Die entsteht ganz komisch, finde ich, und sie hat auch eine ganz spielt sich auch sehr komisch aus. Und es gibt keine richtige Antwort darauf, was die Wissenschaftler eigentlich auch wollen, wirklich. Es passiert halt einfach, aber es gibt auch kein großes Ganzes dahinter, nämlich der Film verstolpert sich so ein bisschen, arbeitet halt viel mit Visionen und diesen Tagträumen und richtigen Träumen und überhaupt und stolpert sich so langsam hin, um dann das irgendwas Finale auszuspielen, um dann endlich seine Idee zu präsentieren, die eigentlich hinter dem Film steckt. Aber die relativiert halt leider auch so ein bisschen den Rest des Films.
Ja, ich musste tatsächlich mehrfach an Beyond the Black Rainbow denken, weil ich gedacht habe, ja, das wäre vielleicht gern sowas, aber dann hat's halt wieder zu viele Storylines da drin, die halt auch nicht zu Ende geführt werden und rettet sich dann halt doch mit dieser, weiß ich nicht, mit dieser Idee da irgendwie aus dem Film raus, die halt zu wenig ist, meiner Ansicht nach. Wir hatten vor einiger Zeit einen Film, der hat auch nochmal so einen Turnaround im letzten Moment nochmal gemacht. Und das fanden wir alle ziemlich scheiße. Hinzu kommt, dass der Film halt auch generell ziemlich schlecht war und schlecht inszeniert war und schlecht getrickst war. Das ist halt Come True überhaupt nicht. Der sieht wirklich sehr edel aus und auch von der Ausstattung und so. Aber ich muss sagen, die Auflösung des Ganzen oder das, was hier am Ende dann nochmal einfach gesagt wird, das fand ich irgendwie zu wenig für all das, was man vorher sieht.
Ja,
so.
Das und war das Problem.
Deswegen meine ich ja, das ist so eine Kurzfilm.
Ja. Und ich gebe dir auch recht, André, ne? Also das ganze Thema Schlafen und Träumen und was da passiert und was verarbeitet wird und was das für Effekte haben kann und so weiter. Hätte sich der Film darauf konzentriert, dann hätte man den locker, glaube ich, mit 90 Minuten anfüllen können, um dann halt eben genau diese, sag ich mal, auch vielleicht bedrohlichen Situationen und so eine John Carpenter-esken Situation herausarbeiten, die dann halt auch eben den entsprechenden Effekt erzielen. Aber du hast jetzt hier noch Sarah, um die musst du noch rätseln, was eigentlich mit ihr los ist. Weil sie ja partout irgendwie, weiß ich nicht, auf der Suche nach einem Schlafplatz ist und offensichtlich auch nichts irgendwie, ja, kein richtiges Elternhaus hat. Und darüber hinaus kommt noch diese Liebesgeschichte hinzu, die dann auch so wenig erklärt wird. Und am Ende hast du dieses Sammelsurium an verschiedenen Themen und Elementen und irgendwie verwirrenden Phasen. Und das soll alles mit, sag ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes einer Nachricht irgendwie erklärt werden. Und das ist, nein, das ist leider bisschen der zu leichte Ausweg oder der Weg des geringsten Widerstands gewählt, so. Also das schadet dem Film eigentlich mehr, als dass es ihm irgendwie hilft oder dem Zuschauer hilft. Da hätte ich mich eher auf die Verwirrung und auf die Fragezeichen am Ende eingelassen, als auf das jetzt so.
Ja, ich mag halt keine Filmenden, die halt alles davor so ein bisschen negieren. Und das ist halt das Problem hier dabei. Und vor allem davor gibt's ja noch diese Szene im Wald am Ende da, mit diesem Waldweg. Der war auch echt creepy.
Alter, also der Film war richtig gut.
Der Film hat ja wirklich gute, packende, spannende, schockierende Momente und das ist ja alles da, wie du sagst, audiovisuell und überhaupt, das funktioniert ja auch alles. Aber wie gesagt, ja, das Problem ist wirklich, alles, was du siehst, positiv wie negativ, wird durchs Ende halt so ein bisschen negiert, beziehungsweise ist eigentlich egal. Es ist alles egal, weil das Ende halt ist, wie es ist. Und sowas mag ich halt nicht. Und das sind halt solche Enden, jetzt schon ein paar Mal gesagt, das sind so Kurzfilmenden, weil da stört's dich nicht, wenn nach 6 Minuten so ein Ende kommt und du weißt, okay, das, was ich jetzt 5 Minuten gesehen habe, war jetzt in dem Sinne egal, wegen dieser Pointe, dann schlucke ich das gerne. Aber sowas halt bei einem 100-Minuten-Film zu machen, ist fast schon frech, muss man leider sagen.
Ja, vor allem kannst du dir ja, da ich mal, das Kopfkino ist doch so einem Kurzfilm ja angenehmer anzukurbeln, als
das Kopfkino nach knapp 100 Minuten, dass du gesehen hast und dass er eigentlich dann vielfach ausformuliert wurde. Und was willst du denn da noch großartig dazu denken? So, also das ist ja irgendwie so ein bisschen, ja, es lässt alles andere, es raubt ihm an Kraft oder an Wirkung oder an Aussage. So, also ich habe am Anfang gedacht, okay, hier geht's um eine junge Frau, die versucht irgendwie, keine Ahnung, was zu verarbeiten oder irgendwie ihren Platz im Leben zu finden oder sich auch irgendwie, weiß ich nicht, frei zu machen von gewissen gesellschaftlichen Normen, Zwängen oder eben Eindrücken, dann geht's halt vor allem um dieses, ja, Schlafphänomen und dann plötzlich denkst du, es soll irgendwie übernatürlich werden und aber es wird dann auch nicht so richtig übernatürlich und
ja, da spielt der Film ja, wie gesagt, ganz gut, weil das mag ich halt, weil bei der Schlafparalyse ist es ja wirklich so, dass viele Menschen sehen dann so schwarze Gestalten am Bett. Das erzählen ja ganz viele von. Das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, weil das Unterbewusstsein dir ja quasi Streiche spielt und das, was du ja am meisten im Leben siehst, sind eigentlich andere Menschen. Und deswegen visualisierst du im Grunde Gestalten, die wie Menschen aussehen, aber dein Kopf kann sie halt nicht richtig formen, deswegen sind sie einfach so Schatten. Damit arbeitet der Film ja auch. Es gibt ja diese Momente, wo so Schattenwesen am Bett erscheinen und das ist halt genau dieses Phänomen. Und der Film lässt aber, also er spielt halt so damit so ein bisschen, ist das jetzt dieses Schlafparalyse-Phänomen oder sind das wirklich Gestalten, die bedrohlich werden können, sogar auch für die Person, für diese Testpersonen. Aber daraus macht der Film überhaupt nichts. Der lässt das total offen, ob das jetzt wirklich eine Bedrohung ist, ist das jetzt irgendwie, sind das Dämonen, sind das Geister, ist das nur eben in dem Unterbewusstsein der Menschen. Das nutzt der Film wirklich nur für so kurze Schreckmomente oder so einen kleinen Spannungsaufbau, aber eine wirkliche ein Learning daraus. Was ist es denn jetzt? Und wie gesagt, der Film erklärt ja auch gar nicht, was eigentlich das große Ganze dieses Forschungsprojekts ist, so, das lässt der Film ja auch alles liegen. Und das ist so schade, dass er das wirklich nur als Gimmick alles einsetzt.
Ja, ich finde den Film trotz des Endes empfehlenswert, weil ich halt echt sehr mag, wie Scott Anthony Burns Atmosphären aufbaut und inszeniert, aber wer keinen Spaß dran hat, dass der Weg wichtiger ist als das Ziel, soll halt echt die Finger von lassen. Weil ich verstehe schon diese komplette Enttäuschung, gerade weil so viel Potenzial drin steckt. Und ich glaube, so als sich rantasten an Scott Anthony Burns ist es ganz gut. Er hat für diese Holidays-Anthologie, wo auch so eine Horrorfilm-Kurzsammlung, wo so Feiertage inszeniert werden, diese Faser-Days-Sache inszeniert, die entweder in der Flatrate von Prime kann man sich das anschauen oder auch auf Vimeo hat er sie auch separat zur Verfügung gestellt. Das geht halt so eine Viertelstunde ungefähr und im Kern läuft da auch nur eine Frau rum und hört Tonbandaufnahmen von ihrem Vater an, während sie halt durch irgendwelche Landschaften läuft, was atmosphärisch super geil inszeniert ist und so eine geile Melancholie mitbringt, aber für 15 Minuten halt auch genau ausreicht, weil es läuft halt auch auf so ein typisches Kurzfilmende zu, wo man so denkt, okay, das ist eine runde Sache, da ist so viel Potenzial drin, weil ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren mal eine Liste angefangen habe von Kurzfilmregisseuren, wo ich denke, dass deren erster Langfilm richtig, richtig geil wird, damit ich die so ein bisschen im Auge halten kann und da ist ja einer von drei Namen, die da drauf standen und seitdem halt jeden
und
Film
dann,
von
dem geguckt. Dann kam Auerhaus.
Ja, dann kam Auerhaus, wo man noch so denkt, ja, okay, irgendwie muss jeder ja auch mal lernen, wie es geht als Langfilm. Jetzt kam True, was ja schon eine deutliche Steigerung ist, aber guter Drehbuchautor, also er schreibt ja immer nur mit, aber ich glaube, er sollte sich eher auf so inszenatorische Sachen beschränken und halt vor allen Dingen nicht zu viel erzwingen.
Ja,
diese Father's Day-Episode, es gibt ja in The Leftovers auch in der dritten Staffel diese eine Folge, wo auch Scott Glenn quasi nur durch die Gegend irrt, während er sich Tonbandaufnahmen von seinem Sohn anhört. Ich finde, das ist auch eine der atmosphärisch stärksten Sachen, die ich jemals überhaupt gesehen habe. Diese Melancholie und diese Atmosphäre, die da entsteht, sind meisterhaft. Und ich finde, das schafft diese Father's Day-Episode von ihm auch. Und teilweise schafft Come True das auch in Facetten, aber es halt nie aufrecht zu halten, weil es steckt halt zu viel drin. Sie ist von zu Hause ausgerissen, deswegen, und sie hat Schlafstörung. Vielleicht hat sie ja halt auch Schlafstörung, weil sie von zu Hause ausgerissen ist. Also wenn ich von zu Hause ausreisen auf der Straße schlafen müsste, hätte ich halt auch Schlafstörung. Also es sind halt auch zu viele Auslöser. Das wird halt alles nicht richtig erklärt, sondern es wird halt einfach so hingegeben. Aber sowas kann man ja einfach nicht akzeptieren, weil man dann ja immer denkt, ja, okay, was war zu Hause? Was ist da vorgefallen? Und alles wird halt in so einem merkwürdigen Ende aufgelöst, wo man sich dann halt so denkt, ja, das ist ja eher ein Gimmick als eine Erklärung für irgendwas.
Ja. Aber nochmal, es sieht wirklich verdammt gut aus. Das Einzige, was ich wirklich an der Inszenierung mal kritisieren möchte, wäre, also wirklich, wo ich sage, das ist nicht so mein Fall, der hat sich so manchmal ein bisschen zu sehr, weiß ich nicht, so eine Under Your Spell Melancholie aus Drive gegönnt.
So, das hat er gleich mehrfach irgendwie versucht.
Das, ach, das finde ich aber gerade eine Stärke von ihm.
Ja, nein, ich finde das jetzt nicht schlecht. Ich sag nur, hier wäre vielleicht ein bisschen weniger wirkungsvoller gewesen. Ja, das fand ich so.
Ein bisschen mehr.
Ja, weiß ich nicht. Man braucht jetzt nicht irgendwie fünfmal irgendwie so einen Song irgendwie, um dann halt einen Gefühlsstatus zu vermitteln, so. Aber alles in allem, ich kann dem Film auch nicht wirklich böse sein, weil ich finde, er ist stilistisch und von der Inszenierung her ist es so stilsicher und so gut gemacht teilweise auch, also wirklich. Aber ja, da muss irgendwie noch ein bisschen mehr an dem Rest ausgefeilt werden,
Je mehr wie ein Musikvideo zu irgendeinem Dark Ambient Album wirkte, desto stärker war er, und je mehr wie ein Film wirkte, desto schwächer. Das ist halt so ein bisschen diese Diskrepanz.
Aber trotzdem, geht mir genauso. Beim Empfehlen würde ich ihn trotzdem auch.
Ja,
also man kann ihn wirklich gucken, also gerade eben wie die Inszenierung, gerade wenn man auch diese Thematiken, die wir jetzt erwähnt haben, da drin wirklich auch spannend findet, dann kann man da schon, glaube ich, viel rausziehen, weil, wie gesagt, er macht mit der Thema Schlaf und so, macht er schon einiges richtig. Und wie gesagt, er hat auch echt wirklich gut gruselige Momente oder unangenehme oder halt atmosphärisch dichte Momente, das hat er alles. Und das allein deswegen würde ich sagen, allein deswegen kann man den ruhig mal gucken, aber man muss eben wirklich damit rechnen, dass einem der Ausstieg ein bisschen vor den Kopf stoßen wird. So.
Und man sollte sich halt schon eher auf Slowburn gefasst machen. Ne?
Ja, und wem die letzten 5 Minuten von dem Film alles entscheidend sind über die Qualität des Films und nicht die 100 Minuten davor, dann halt einfach die Finger weglassen.
Ja,
gibt es jetzt ab dem 16., also nächsten Donnerstag, digital, und ab dem 23. dann auf DVD und Blu-ray von Koch Media.
Und bevor jetzt vielleicht sich der eine oder die andere wundert, wie, die stellen hier einen Film vor von Koch Media, der am 16.09. und am 23.09. erscheint, aber über den anderen reden sie nicht. A Taxi Driver wird in der nächsten Folge, so wie es aussieht, drankommen.
Ja, natürlich.
Der erscheint nämlich jetzt auch gerade von Koch Media erst zum Leihen, und wir haben ja gedacht, komm, wir besprechen den dann nächste Woche, wenn er auch zum Kauf erhältlich ist.
Ja.
So. Und ein Film.
Und dann bis dahin haben wir uns auch was überlegt, wie wir den in irgendein Genre reinpressen.
Ja, das ist doch Historien-Thriller. Tatsachen-Thriller.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du es so sagst. Ja, oder Road-Movie.
Ja, kann auch sein.
Ja.
Kann auch sein. So, Road-Movie. Gutes Stichwort. Wir haben hier ein Walk-Movie. Denn der wurde uns empfohlen, oder? Das war eine Zuschauerempfehlung.
Beziehungsweise war das eine Empfehlung oder nur ein Wunsch, dass wir drüber sprechen? Weil das muss ja auch nicht unbedingt eine Empfehlung. Vielleicht wollte ja auch einfach jemand sehen, wie wir auf sowas reagieren.
War das ein,
ist, glaube ich, immer nicht so trennscharf.
War das ein Zuhörerin- oder Zuhörerwunsch?
Ja.
Ja, okay. Dieser Wunsch heißt Screamers und ist schon ein paar Jährchen älter. Er stammt aus dem Jahr 1995 von Christian Duguay. Den kennen vielleicht mal ein paar Leute als den Regisseur von Scanners 2. Und der hat jetzt hier zusammen mit Dan O'Bannon, den wir alle natürlich durch Alien kennen, oder Jodorowskis Dune, der nie entstanden ist, hat er jetzt hier eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick als Film adaptiert.
Ach, oh shit, dann muss ich noch einmal zurückspringen, weil bei Come True sind ja auch viele Philip K. Dick Anspielungen drin. Fällt mir jetzt gerade erst wieder ein.
Ja,
bloß ist euch aufgefallen, dass dieser Arzt, dieser Dr. Meyer, dieselbe Brille aufhat wie, oder die gleiche Brille wie George Romero? Das hat auch der Regisseur extra in einem Interview gesagt, weil er so großer Romero-Fan ist, hat er dem die Brille aufgepasst. So, jetzt aber wieder zurück. Aber,
ist mir diese Brille auch aufgefallen, weil ich mir gedacht habe, woher kenne ich diese Brille? Beziehungsweise, warum ist die so auffallend groß? Aber jetzt ist ja ein schöner Übergang. So, kommen wir zu dem einen Philip K. Dick-Verweis. Ja,
Entschuldigung.
Zum nächsten Philip K. Dick-Verweis, nämlich zur Geschichte von Screamers, die handelt oder lautet wie folgt. Sirius 6b im Jahr 2078 ist ein kleiner Planet. Auf einem fernen Minenplaneten, der von einem Jahrzehnt vom Krieg verwüstet wurde, haben Wissenschaftler die perfekte Waffe entwickelt. Eine klingenschwingende, selbstreplizierende Rasse von Tötungsgeräten, die als Screamer bekannt sind, und nur einem einzigen Zweck dienen, alle feindlichen Lebensformen zu jagen und zu vernichten. Das ist mal eine knappe Inhaltsangabe, die wirklich gar nichts über diesen Film aussagt. Und auch nicht ansatzweise eigentlich die Geschichte des Films wiedergibt. Aber gut, die können wir jetzt mal aufdröseln. Denn hier geht es so gesehen um zwei
verfeindete Parteien, die auf dem gleichen Minenplaneten um eben ein Rohstoff namens, glaube ich, Byridium kämpfen, der halt alle Energieprobleme des Universums gelöst hat, aber halt auch eine gefährliche Strahlung freisetzt. Und weil man sich nicht so ganz einig darüber war, ob das jetzt nun gefährlich ist für die Menschheit, beziehungsweise ob das jetzt einfach auch kein Grund ist, die Minenarbeiten aufzuhören, ist ein Krieg entstanden zwischen zwei Parteien, den NEPS und der Alliance. Und wir lernen jetzt Peter Weller als Anführer, Alliance-Anführer, als Alliance-Kommandant irgendwie kennen, der in seinem Bunker oder in seiner Festung hockt, zusammen mit ein paar anderen Soldaten. Und eines Tages kommt plötzlich einer von den NEPS vorbei, zu Fuß. Und das ist schon von jeher eher ungewöhnlich. Und der arme Mann wird dann auch direkt von diesen Screamers, von diesen Schwertern oder Tötungsgeräten, würde auch direkt zerlegt. Allerdings können Peter Weller und seine Jungs noch eine Nachricht sicherstellen, die der zerfetzte NEP bei sich hatte. Und in der es darum geht, dass ja Peter Weller jetzt zu diesem NEP-Hauptquartier kommen soll, weil die ihnen quasi einen Friedensvertrag anbieten. Und das finden sie doch sehr merkwürdig, weil aus dem Oberkommando ja kommen doch ganz andere Anweisungen. Beziehungsweise kommen aus dem Oberkommando entsprechende Anweisungen, die das, sag ich mal, unterstützen. Aber die Gesamtsituation, sag ich mal, wirkt doch sehr merkwürdig. Und deswegen macht sich jetzt Peter Weller zusammen mit einem weiteren Soldaten auf den Weg in dieses andere Hauptquartier, um rauszufinden, was auf diesem Planeten los ist.
Ja, das wird auch mal eine knappe Inhaltsangabe.
Ja, aber das Ding ist ja halt, diese Vorgeschichte ist ja echt krass, ne? Also, das ist mir jetzt halt bei Ansicht des Films mal aufgefallen. Das ist eigentlich schon eine echt geile und umfangreiche Hintergrundgeschichte, die dir halt mit Hilfe des Films erzählt wird. Es ist halt nur so schade, dass der Film sich dann halt, sag ich mal...
Sag's euch, wie es ist. Das ist alles im Film keine Rolle mehr spielt.
Ja, das ist halt ja, so... Wirklich, eben. Das ist ja. So wirklich keine Rolle mehr spielt. Und dann halt auch leider irgendwie, ja, wie schon bei Super Mario Bros. Aussieht, als wäre es halt in der Zementfabrik um die Ecke gedreht worden, so.
War ja vermutlich auch so. Bevor wir weitermachen, ganz kurz noch der Fairness halber. Wir wollen ja auch das komplett korrekt hier machen. Ich habe nochmal kurz natürlich den Original-Tweet rausgesucht, mit dem, warum es der Film vorgeschlagen wurde, nämlich von unserem Hörer Luca. Grüße an dich. Er hat geschrieben, hi Genregeschehen, ich hätte einen Film für euch, den ihr in eurem Podcast besprechen könntet. Der Film heißt Screamers, tödliche Schreie von 95 mit Peter Weller. Als ich den Film zum ersten Mal geschaut habe, hatte ich über mehrere Tage schlaflose Nächte. Das nochmal kurz, okay. Fairness halber.
Also ich sag mal so, als ich weiß nicht, wann er oder welchem Alter er den zum ersten Mal geschaut hat. Ich habe den mal vor Jahren irgendwie gesehen, aber auch nur den Anfang. Und ich kann verstehen, wenn man den so, weiß ich nicht, zwischen 12 und 16 guckt, dass der einem schon zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht auch nichts anderes gab, schon den ein oder anderen Schrecken einjagen kann, beziehungsweise dieser Schrei sich da vielleicht doch auch ein bisschen ins Gehirn frisst oder in die Erinnerung. Wenn man den Film halt heutzutage mit 45 guckt, ist das halt alles nicht mehr ganz so mitreißend, möchte ich jetzt mal sagen.
Nee, durchaus, der hat ja wirklich schon so seine weirden Momente eben auch. Auch mit den Kindern dann eben und so. Es hat ja schon so ein paar Dinge, die man eben. Hast du
den mit 45 oder 44 gesehen?
Gute Frage. Tatsächlich habe ich den. Nee, ich habe den jetzt mit 45 zum ersten Mal gesehen. Also ich kannte, wie gesagt, den Anfang und habe den nie zu Ende geguckt. Weil ich weiß nicht warum. Irgendwann fand ich es wohl langweilig oder so. Und ich kannte halt, glaube ich, die ersten 20 Minuten, 25 Minuten des Films.
Ah, okay.
Und dann habe ich halt nie weitergeguckt. Und jetzt habe ich den halt zum ersten Mal beendet. Und ich sag's gleich vorweg. Ja, der Film sieht nicht so schick aus. Ich finde auch, er gibt sich trotz allem Mühe mit den Kulissen und so weiter, auch mit den Kamerafahrten und so. Und ich muss aber sagen, alles in allem finde ich diese ganze Hintergrundgeschichte so spannend, dass sie den Film für mich halt tatsächlich ein bisschen besser macht, als er eigentlich ist.
Aber ist. Ja. Ich finde aber halt auch, er kaschiert relativ gut teilweise das wahrscheinlich mäßige Budget, weil Ja, halt nicht die besten Effekte, aber die Sachen, die zum Beispiel gut aussehen sollen, die sehen auch echt nicht so schlecht aus. Also er hat hier und da ziemliche Uncanny-Momente und Campy-Momente, gerade wenn du irgendwelche Städte im Hintergrund siehst, die halt eindeutig eben am Rechner entstanden sind, oder wenn da irgendwie ein Leiter abhebt oder so. Aber zum Beispiel am Anfang dieser Absturz oder dann auch wirklich diese Screamer selbst dann teilweise, wenn sie nicht gerade irgendwie in schlechtem 3DFX aus dem Boden schießen, aber zumindest wenn du sie so wirklich als Metallapparate siehst, dann ist es alles trotzdem sehr organisch, finde ich. Der Film hat sehr viele organische, handgemachte Momente oder Effekte oder Ausstattung, die das irgendwie alles greifbar macht. Also ich finde, der wiegt das gut auf. Er hat so viel Greifbares, dass er die Momente, die dann CG sind und auch eben in sehr, sehr mäßigem CG, dass das nicht so krass überwiegt oder dich so, dich nicht so schwer macht, das trotzdem noch glaubhaft zu finden, das Setting.
Ja, aber dann kommen halt auch wieder so Momente dazu, wie zum Beispiel hier Peter Weller und wer ist das? Nicht Roy Dupuis, sondern der andere. Auf jeden Fall.
Hendrickson.
Nein, nee. Also dieser Ace, ja, Peter Weller, der Colonel oder Major oder was weiß ich, was er ist, und dieser eine Soldat.
Ach so,
der
Andrew Lauer.
Andrew Lauer, genau. Die gehen da aus ihrer Festung raus und dann kommt dieser komische 80er Jahre Popsong.
Ja, das war weird. Das habe ich nicht verstanden.
Und dann schneiden sie eine Montage zusammen und das geht so echt schon ein bisschen länger.
Zu lange,
und,
ja.
Und du denkst dir halt so, okay, wie passt dieser Song da jetzt rein, aber lass mal laufen. Und das Geile ist dann, wenn dieser Song vorbei ist, also wenn diese Montage, die eigentlich den Eindruck vermitteln soll, dass sie jetzt eine gewisse Strecke irgendwie abziehen oder hinter sich bringen, wenn dir die dann vorbei ist, dann siehst du, okay, die sind 500 Meter aus dem Gebäude rausgelaufen. So, oder nicht mal, vielleicht, also du siehst halt noch den Eingang von ihrem Bunker.
Ja, sie drehen sich halt auch mal so um, ne?
Ja, genau, sie sind halt einfach durch diese Talmulde gelaufen, in der sich dieser Bunkereingang befindet und sie stehen jetzt oben am Berg und es sieht halt einfach nicht weit aus. Nee, ja, und das
aber dafür lief aber 3 Minuten Musik.
Genau, und das solche Momente sind irgendwie prägend für diesen Film, der es irgendwie nie ganz schafft, seine Dimensionen richtig einzuordnen und irgendwie auszubauen oder zu vermitteln, ja, auch wenn sie dann halt bei dieser Alliance-Station sind. Ja, ich dachte erst so, okay, die gehen 2 Meter und jetzt sind sie da plötzlich in der Cafeteria. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie haben die denn jetzt nicht mitbekommen, dass die da alle abgeschlachtet worden sind? Aber die Frau sagt es ja zum Glück, und dementsprechend ist das nicht ganz, also wirklich jetzt nicht ganz so schlimm aus. Aber ich dachte halt auch, ja, warum haben die nicht hier schon längst vorher mal geguckt? So, oder keine Ahnung, also das... Diese Dimensionen von diesen Locations, die fand ich halt immer ein bisschen merkwürdig in Szene gesetzt.
Ja, es wirkt ja auch so, als ob diese Stadt halt wirklich dann direkt hinter dem Hügel liegt, ne? Also, dass sie quasi aus ihrem Tor gehen über den Hügel und da ist die Stadt. Aber es soll ja auch scheinbar sehr, sehr deutlich weiter sein. Also, weil da, wo sie sind, wo ihr Bunker ist, ist ja alles Wüstenlandschaft und die Stadt ist ja plötzlich im Schnee. Ne, aber es wirkt halt vom Schnitt so, als ob das einfach direkt hinterm nächsten Hügel liegt. Das ist alles, das kann er nicht ganz verkaufen. Ja, das stimmt.
Was wolltest du sagen, Tino?
Aber ich finde halt, dass der gute, typische 90er-Jahre-One-Liner hat.
Ja.
Also zumindest im Original. Auch in der Übersetzung ist es wahrscheinlich noch besser. Ich habe leider nur das Englische, aber auch dieses Jefferson, you must be confusing me with someone who gives a shit oder we are gonna die, you know that, don't you? Yeah, but not today and not here.
Ja, ist im Deutschen
genauso. Yeah, Pinocchio is not a real little boy. Also auch einfach so völlig random irgendeinen coolen Spruch rein. Das hat schon so Aliens-Niveau fast.
Ja, und vor allem hat er halt auch wirklich dann in der deutschen Synchro so richtig die klassischen Sprüche, die du halt irgendwie auch in deinem Freundeskreis oder zumindest ich in meinem Freundeskreis oder auf dem Schulhof oder sonst irgendwo gehört hast. So von wegen, ey, haben sie mich verstanden oder spreche ich Swahili? Ja, und so Sachen halt.
Ja.
Also wirklich so, was du halt heutzutage nicht mehr sagen würdest, aber was da halt noch wirklich alle paar Minuten, vor allem halt durch Peter Weller irgendwie vom Stapel gelassen wird. Aber nochmal. Achso, Entschuldigung, sag du.
Also ich glaube, es war auch eine reine Auftragsarbeit für alle. Also es gibt irgendwie dieses Entertainment Tonight, gibt es ja dieses US-Magazin, was halt immer so an Filmsets ist, und die waren halt auch vor Set. Am Set und haben halt Peter Weller über seinen Charakter befragt. Und er hat gesagt, na, ich tauche auf am Set und sag meinen Text, das ist es. Und das ist Promomaterialerstellung irgendwie. Also Peter Weller muss wohl sehr, sehr irgendwie alles für sich behalten und sehr introvertiert sein. Stand dann auch noch irgendwie in so einem Artikel, den ich darüber gelesen habe, aber da war keiner irgendwie jetzt sonderlich.
Also
enthusiastisch dabei. Und dafür finde ich es schauspielerisch ja alles cool. Und sie, wenn, immer wenn sie Schießereien gedreht haben, dann hat irgendwie, ich glaube, das hat der Noben oder in irgendeinem Interview, hat Peter Weller immer Soundgarden gehört auf Kopfhörern, damit er ihn das, der Sound von den Schießereien nicht nervt. Also irgendwie dafür, was da am Set so gewesen sein soll, ist das, glaube ich, alles noch recht gut.
Aber ich finde schon, man merkt Peter Weller eine gewisse Bocklosigkeit an. Also ich sag nicht, dass er schlecht macht, aber ich sag,
wie so ein stoisch gleichgültiger Soldat, dachte ich halt eher.
Ja.
Also ich habe Peter Weller auch noch nie lachen sehen, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht.
Ja, in Robocop lacht er auch schon immer. Zumindest
am Anfang. Ja, aber halt so, ja.
Ja.
Bevor es losgeht, ja.
Aber er ist immerhin halt so ein Anker dafür, dass du halt ziemlich wenig bekannte Gesichter aus der Zeit hast. Und ja, eben dann halt auch so diese ganzen Shakespeare-Bezüge, warum auch immer. Ja.
Aber ja, um es halt irgendwie hoch zu jazzen, ja, oder so. Also Dan O'Bannon hat ja irgendwie 1981 mit dem Drehbuch begonnen.
Ja, das lag über ein Jahrzehnt in der Schublade. Ja,
ja, also ich glaube, der hat nicht jeden Tag mehrere Stunden dran gearbeitet, aber das scheint ihm ja schon so ein Herzensangelegenheit.
Ja, wobei tatsächlich jetzt die finale Version ist, unterscheidet sich wohl doch sehr zu seiner, ja, Original. Das wurde schon nochmal krass.
Und ich meine, das ist halt auch Dan O'Bannons zweite Adaption von dem Philip K. Dick Buch. Und als erstes macht er Total Recall und 5 Jahre später dann Screamers. Also was ist das?
Und ja, ist das der Total Recall, der nichts geworden ist? Das der von ihm kam? Oder war das der von Verhoeven?
Nee, der Schwarzenegger.
Okay. Weil es gibt ja noch einen zweiten Total Recall, der aus dem nichts geworden ist. So. Also nur
als... Nee, aber das ist der.
Okay. Ja, aber ich finde, und das ist das, was ich so schön finde, das ist auch das, was ich dann nochmal jetzt auch dann, was ich denke mal, der Vorteil ist in dem Moment, dass ich jetzt vor kurzem noch diese Memory-Doku über Alien gesehen habe.
Mhm.
Und ich muss sagen, da ist dieser Aspekt, ist mir dann doch nochmal einfach deutlich mehr ins Auge getreten oder bewusst geworden, als es wahrscheinlich vor, weiß ich nicht, vielleicht sogar auch noch 10, aber auf jeden Fall vor 20 Jahren irgendwie ins Auge gesprungen wäre. Ich finde das cool, wie hier so ein bisschen die Mehrklassengesellschaft immer wieder einfließt und aufgebaut wird. Eben wie bei Alien halt auch. Bei Alien hattest du ja dann halt die Piloten, du hattest die Arbeiter, die ständig irgendwie nach Tarifen oder irgendwelchen Erhöhungen gefragt haben und so. Und ich fand auch hier, wie sie halt immer wieder so ein bisschen klar gemacht haben, okay, Soldat ist nicht gleich Soldat. Und die einen denken halt immer in Konzern oder in sag ich, wie hieß es, Handelsblock-Sicht. Und die anderen halt schon eher dann aus Sicht der Arbeiter und Leute, die das irgendwie abbauen und so. Und was hier halt für verschiedene, sag ich mal, ja, Denkweisen dann irgendwie mit einfließen. Also ich schätze mal, das war halt wohl sowohl O'Bannon als auch Dick im Anliegen, um auf diese Zukunftsgesellschaft so ein bisschen einzugehen. Das wird der Film natürlich nicht machen, also beziehungsweise dem wird der Film natürlich nicht gerecht. Aber ich fand es trotzdem schön, halt eben genau solche Elemente da drin zu sehen und dann halt irgendwie, dass da alles dann nochmal aufgrund dieser Reise erklärt zu hören, was zu welchen Schritten geführt hat und dann auch mit der, weiß ich nicht, wie soll man sagen, mit diesem Verdruss, den dann auch Peter Weller an den Tag legt. Er sagt irgendwann zu dieser einen Frau, die sie dann irgendwann im Laufe des Films finden oder treffen, sagt er so, hey, ich bin nicht hierher gekommen, um ihnen gegenseitig in der Scheiße zu wühlen, wer hier die schlechte, also wer hier die größten moralischen Verfehlungen begangen hat und so Sachen. Ich fand, das gibt dem Film halt so einfach einen echt coolen Hintergrund, dem halt das, was wir da eigentlich sehen, nicht so ganz gerecht wird.
Ja, vielleicht sind ja auch Überbleibsel von dem, also ich glaube schon, dass er das Drehbuch, weil du kannst ja nicht Aliens schreiben, dann Total Recall und dann machst du Screamers, also es wirkt ja so, als ob er immer weiter zurückschreitet in seiner Entwicklung. Wahrscheinlich haben sie ihm einfach das Drehbuch zusammengestrichen oder gesagt, hey, wir fokussieren uns hier einfach auf diese Screamers-Action und fertig. Und was ich bei Screamers auch absurd finde, ist halt, dass 14 Jahre später kam halt der zweite Teil, auf den niemand gewartet hat, wie so eine typische Direct-to-Video-Sache. Wahrscheinlich läuft nach 14 Jahren irgendein Copyright oder irgendein Lizenzkram ab. Und der ist natürlich auch völlig vergessenswert, bis auf die Tatsache, dass Lance Henriksen natürlich immer noch am Start ist. Und unser deutscher Shootingstar Jana Palaschke die weibliche Hauptrolle spielt.
Oh.
Das war ihr großer Durchbruch in Hollywood, bevor sie im gleichen Jahr noch in Glorious Bastards gemacht hat.
Scream,
ja, der ist ja, der ist ja von diesem Sheldon Wilson. Der
ist aus 2009, ja.
Der ist ja von Sheldon Wilson, der diese kompletten hier so The Hollow, Scarecrow, diese ganzen Sea-Horror-Sachen macht.
Mothman, The Return. Ja, 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 also ja, der genau. hat viele.
Der hat nur einen ganz okayen Film gemacht, wobei, nee, ich glaube, das war auch nur ein Rip-Off, glaube ich.
Na, dieser Shallow Ground, den er als erstes gemacht hat, habe ich zumindest jetzt, also ich
ja,
kann
das
auch
ist
nicht
aber
erinnern,
nicht der Shallow Ground. Es gibt nämlich einen
doch,
ganz...
Doch, dass der mit diesen blutigen Fußspuren auf dem Fußboden.
Sicher, dass der das ist?
Ja, ja. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich weiß, kann mich auch nicht an den Film erinnern, aber ich weiß nur, dass ich ihn damals ganz okay. Also
okay,
ich
das,
weder
doch, das ist der wirklich okay, weil ich dachte, ja. weil der hat irgendwie eine zweite, obwohl der hat gar nicht so schlechte Bewertungen, sehe ich gerade. Ja, okay, den kenne ich ja, nämlich.
Aber ist das ist das der Typ, der auch hier jetzt Bruce Willis für zig Dinger irgendwie unter Vertrag genommen hat?
Nee, das muss irgendjemand anders sein.
Muss ich auch nochmal nachkommen.
Oder ist schon. Ja. Ja, also. Ja, er hat halt auch im Film, den André bestimmt gesehen hat, Shark Killer. 2015.
Steht auf meiner Liste.
Also jedenfalls alle Sachen. Also, berühmter Begriff, mit denen Genre-Leute was anfangen können, Klammer auf, TV-Movie, Klammer zu. So ist es halt alles. Oh, aber Shark Killer, also André, den kann ich dir nur ans Herz legen. Ein Haijäger muss einen seltenen Diamant aus dem Magen von einem schwarzen, weißen Hai. Ein weißer Hai mit einer schwarzen Schwanzflosse rausholen, aus dem Magen. Aber der vor Ort ansässige Crime Lord hat da was dagegen.
Hätte ich auch.
Also, ja.
Also habe ich mir gerade.
Und Arnold Wustu spielt mit.
Oh.
Und heißt in dem Film, so wie der Film wahrscheinlich ist, nix. Ja, also den könntest du mal zu unserer Belustigung angucken.
Hallo, der hat eine 2,7.
Auf?
Das ist für so einen Film. Doch gar
auf
nicht.
Letterboxd. Aber bei IMDb hat er 4,0. Ja.
Also 2,7 für so einen Film ist jetzt gar nicht so unterirdisch.
Hm. Ja, das kannst du schon mal machen.
Ja, bitte. Er ist schon, ich habe schon gerade geguckt, ich wollte ihn gerade auf meine Killer-Shark-Movie-Liste setzen bei Letterboxd, aber er ist sogar schon drauf. Und die Hälfte der Filme da hat einen Durchschnitt von 1,2. Also da ist 2,7, ist ja fast schon.
Ist ja richtig Hollywood. Gold.
Ja, also.
Oh, hier ist aber die Tagline vom Film ist mega. Blut ist dicker im Wasser. Das ist gut. Also,
den möchte ich sehen.
Gut. Randall Emmett heißt übrigens der Produzent, den ich meine.
Ach so, okay.
Ja. Ja, ist ja so ähnlich wie Sheldon Wilson.
Ich lese aber gerade schon bei dem Shark Killer, eigentlich eine Mogelpackung, viel mit Teilen ist hier nicht. Also von daher.
Ja. Ah, erinnert ja an andere Filme, die wir hier schon besprochen haben.
Mit Nicht-Haien.
Ja.
Gut, haben wir noch was zu Screamers zu sagen?
Ja, was mich auch noch ein bisschen, also ich will gar nicht sagen enttäuscht oder irgendwas, ist mir noch aufgefallen. Ich finde dafür, dass der am Anfang, als der dieser Lonely Soldier da ankommt und am Anfang erstmal zerlegt wird von den Screamers, wo man erstmal quasi bildtechnisch dargestellt bekommt, was die machen, was relativ blutig teilweise auch ist, wo dem erstmal so das halbe Bein da weggesägt wird und dann so und der Arm dann noch abfliegt. Dafür ist der Rest des Films ziemlich zahm.
Zumindest in der Fassung, die ich gesehen habe.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, da gibt's.
Ich glaube, es gibt auch nur die
wirklich große. Ja,
hab nichts auch bei OFDB nichts von Schnitten gesehen oder so. Also das fand ich nur. Also ich dachte, der macht da so ein bisschen grafisch, aber ist eigentlich nur der Auftakt. Der Rest des Films ist eigentlich sehr sehr harmlos.
Ja.
Und ja, und wie gesagt, ich fand den wirklich in seiner Gesamtheit irgendwie doch so ein bisschen, weil eben hier unser Hörer von Albtraum als Jugendlicher oder Kind schrieb, der hat schon so ein bisschen so ein nightmarish, so. Ich finde das mit diesen Kinderrobotern dann, diese Type 3 oder halt eben, dass diese AI sich so weiterentwickelt, sich selbst reproduziert, dann den Mensch immer weiter adaptiert. Ich musste ein bisschen an Virus denken von 99. Mit Jamie Lee Curtis,
ja,
und dieser Alien.
Und jetzt natürlich wieder die Messlatte ein bisschen zu hoch.
Nee, legt. Rein von dieser Idee. Ja. Also der kam ja 4 Jahre später. Und der hat ja auch die Idee, dass diese Alien-KI sich quasi aus diesen Maschinen- und Menschenresten eigene Wesen baut. Da musst du ein bisschen dran denken. So. Und das fand ich irgendwie bei Screamers sehr, sehr cool. Fand ich auch so ein bisschen bedrohlich und ja, fast schon creepy irgendwie. Das mochte ich eigentlich ganz gern. Und ich mochte auch, dass sie halt dieses eigene Regelwerk hatten, dass sie diese Armbänder tragen mussten, um die Screamers eben abzuwehren. Aber das klappt irgendwie auch nicht immer, weil das auch alles so ein bisschen fehleranfällig ist.
Also ich finde, den kann man schon.
Ich mochte das alles ganz gerne. Ich mochte, dass sie es einfach durchgezogen hat. Und was ich halt letzten Endes halt wirklich einfach ein bisschen schade fand, ist eben, dass diese groß aufgemachte Lore am Anfang, die ich eben auch für so einen Film sehr überambitioniert fand, dass sie halt wirklich tatsächlich im Laufe des Films eigentlich nicht mehr wirklich eine Rolle spielt. Das fand ich auch ein bisschen schade.
Ja, vielleicht dachten sie ja, dass sie mehrere Teile machen können, dass das halt auch so ein Sleeper-Hit oder sonst irgendwas wird. Ich finde halt auch, da klebt halt diese 90er-Jahre-Patina dran. Also das kann man schon gut machen. Aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, der ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise Kanon oder gehört zu den 25 Sci-Fi-Horrorfilmen, die man unbedingt geguckt haben müsste.
Ja, nee, muss man.
Aber zu den 137 gehört das knapp.
Also ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie der mit einem richtig schön dicken Budget geworden wäre. So, wenn er halt.
Ja, aber den hat ja Paul Verhoeven ein paar Jahre später gedreht. Ich glaube, dann wäre halt auch nichts mit dieser Subtilität, dann wäre es so Full Frontal Action halt alles gewesen. Ja, also das ist ja ganz schön. Also ich glaube, dieses niedrige Budget führt ja wenigstens ein bisschen zu dieser Paranoia-Stimmung noch.
Ja.
Weil viel Geld für irgendwas, was Paranoia erzeugen will, geht eigentlich immer nach hinten los.
Ja, wahrscheinlich. Und der Regisseur hier von dem, der hat ja noch die beiden Scanners-Nachfolger gemacht, ne? Die kenne ich aber nicht.
Scanners 2 und 3.
Das Einzige, was ich von ihm kenne, ist diese Art of War mit Wesley Snipes.
Ich leider auch.
Das ist der Einzige, den ich von dem noch kenne.
Nee, da kenne ich dann auch. Da kenne ich nur die Scanners-Filme.
Ey, aber ey, wie gesagt, ich finde Scream was wirklich, ich fand ihn unterhaltsam. Ich hatte mit dem echt wirklich eine ganz gute Zeit. Ich fand ihn wirklich, ich habe deutlich mehr bekommen, als ich erwartet hatte, sagen wir so.
Ja, das habe ich auch. Und ich muss halt auch sagen, er ist ja zumindest in sich, zieht das ja durch. So.
Mhm. Ja.
Und man hat natürlich jetzt halt auch den Vorteil, ach, hat der denn Assignment gemacht? Oh, falls ihr den nicht kennt, den fand ich cool. Den fand ich cool.
Jetzt wird wieder die ganze 90er-Jahre-Videothekenkrütze.
Oh, was denn? Der war echt gut. Das war der bessere Carlos-Film. Nicht hier der Schakal.
Ach, hier mit Kingsley und Sutherland, oder was?
Ja, genau.
Ach, den kenne ich nicht, nee.
Den fand ich cool. Der hat mir Spaß gemacht. Ist zwar auch fragwürdig am Ende, aber er hat mir Spaß gemacht.
Ja, das sind 4 Sterne gegeben. Das muss ja was heißen.
Und wie gesagt, die Scanners-Filme habe ich auch nicht gelockt. Krass.
Ja, bitte.
Eieiei. Gut, muss ich.
Hast du denn den Film vom Schrecken vom Amazon gelockt,
den du als
nächstes uns präsentierst?
Ja, also ganz kurz nur, Screamers, also wer Interesse hat, gibt eine deutsche DVD, ungeschnitten, gibt eine englische Blu-ray in UK. Und zum Streamen gibt's den nur auf diesem Chili-Streaming-Dienst. Den habe ich, wie gesagt, noch nie benutzt. Aber ja, sonst gibt's den tatsächlich nirgends. Sonst nicht bei Prime, nirgends sonst, ja.
Tja, schade.
Das nur noch zur Verfügbarkeit.
Und ich sag mal, wir haben halt, wie gesagt, den Vorteil der, weiß ich nicht, Distanz, ja, also man kann sowas ja jetzt mittlerweile auch wirklich problemlos anschauen und eben einordnen und darüber hinaus halt sich an gewissen Dingen erfreuen, so wie man halt auch über gewisse Dinge einfach hinwegsehen kann, weil man halt weiß, okay, das ist zu der Zeit entstanden, das ist unter den Bedingungen entstanden und mit solchen Infos wie Peter Weller, der einfach nur hinkommt und seinen Text aufsagt, kann man das dann auch noch mehr respektieren, glaube ich dann. Also dementsprechend fand ich das auch eine sehr nette Wiederentdeckung oder Neuentdeckung.
Ja.
Ich habe mir im Zuge dessen dann direkt nochmal den Director's Cut von Riddick angeguckt, über den wir vielleicht auch gerne mal reden können.
Ja, also die Riddick-Trilogie finde ich cool.
Ja? Ja, aber ich muss sagen, jetzt...
Seitdem nie wieder mit einem Löffel gegessen.
der zweite Teil durch den Director's Cut hat den Boden gut gemacht, muss ich sagen. Ja, so. Aber kommen wir jetzt zum...
Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon.
Da bin ich an der Reihe, wenn ich es richtig weiß, verstanden habe.
Genau, aufgelöst hatten wir letzte Woche nochmal für alle, die letzte Folge nicht gehört haben, einen Tadel. Und die Lösung war Revenge. So, jetzt seid ihr wieder up to speed, falls ihr irgendwelche Folgen überspringen sollen, in denen Schröckert nicht vorkommt.
So. Die Hörerzahlen zeigen nein.
Gut. Dann.
Kein Abfall.
Gut. Dann habe ich jetzt für euch.
Was bedeutet das für Schröckert oder für uns? Das können wir ja nach dem Podcast diskutieren.
Ja, das können wir nach dem Podcast diskutieren.
Wer der Abfall ist, meinst du?
Ja.
Ich habe euch ein Angebot zu unterbreiten, beziehungsweise einen Vorschlag. Ihr dürft wählen, liebe Freunde. Ich habe 2 Filme ausgesucht und
wollt jetzt beide Titel.
Ja, dann sag mal die Titel und ich sag dir, welcher es ist.
Nein, wir können jetzt, ihr dürft wählen zwischen anspruchsvoller Unterhaltung, anspruchsvoller Genrekost mit Aussage, Message, Botschaft, weiß ich nicht, Metaphorik oder ihr könnt sagen, hemmungslose Genrekost, die einfach nicht viel mehr machen möchte als Spaß.
Beides ein Stern oder fünf Sterne?
Beides ein Stern.
Okay, mir ist es egal. Tino, was sagst du?
Dann nehmen wir mal Letzteres.
Letzteres? Okay.
Ja.
Nehmen wir Letzteres.
Mal die Erwartungshaltung unterlaufen.
Eine Sternbewertung wurde folgendermaßen zusammengefasst mit: Das war der ärmste Horrorfilm, den ich bisher gesehen habe. Platt, hohl, chauvinistisch und das Ganze ohne jeden Thrill. Dafür grenzenlos arme Dialoge und wenig Inhalt. Der Film kann dem Original nicht das Wasser reichen. Es ist vielmehr trotz treuer Tricks ein billiger Abklatsch mit zu viel Silikon, zu viel Fleischfetzen und zu wenig Spannung. Vielleicht soll es ja auch nur eine Splatter-Komödie sein oder einfach nur Entertainment für den klassischen Proll? Fragezeichen.
Wo ist denn was mit Silikon?
Ich sage das Freitag der 13. Remake.
Das Freitag der 13. Remake.
Da gibt es genug Showies und viel Silikon. Und es gibt ja diese ausgeweitete Sexszene. Ja, sag ich das.
Ah ja, nicht schlecht. Weil ich war, bevor das Silikon kam, war ich bei Tanz der Teufel 2, dass irgendwie Ash so als Showie wahrgenommen wird von irgendjemandem.
Darf ich noch mal kurz fragen? Freitag der 13. Remake.
Ja.
Okay, das ist das Remake.
Das von Nispel.
Ja, ich wollte es gerade. Okay, das ist das mit den Tunneln, ne?
Auch, ja.
Okay, ja, alles klar. Okay.
Ja. War das jetzt meisterhafte Verwirrtaktik oder aufrichtiges Interesse?
Nee, ich war jetzt gerade verwirrt, weil Markus Nispel ja schon ein anderes Remake gemacht hatte. Und ich jetzt PCM, zwei,
ja.
Und weil ich jetzt zwei Remakes von ihm im Kopf durcheinander gebracht habe. Aber André meint Freitag der 13.
Puh, keine Ahnung, Halloween 2, das Rob Zombie Remake. Aber warum sollst du den raussuchen? Ich nehme mal Halloween 2, das Rob Zombie okay. Remake.
Tino nimmt Halloween 2, das Remake von Rob Zombie. Und André nimmt Freitag der 13. das Remake von Markus Nispel. Ob sie wirklich richtig liegen oder doch im völlig falschen Film sind, das lösen wir nächste Woche auf. Aber an dieser Stelle soll es das erstmal gewesen sein. Ich glaube, Tino muss jetzt direkt gleich wieder ins Kino.
Exakt.
Exakt.
Die Wahrheit sieht wesentlich schlimmer aus, aber gaukeln wir euch das einfach mal vor, dass es ins Kino muss.
Und ihr könnt natürlich wieder mitraten. Ne? Hashtag Schrecken vom Amazon. Lasst uns eure Tipps wissen.
Ach, und an dieser Stelle vielleicht einmal der tolle Vorschlag oder beziehungsweise die Empfehlung von Sina war das, glaube ich, ne? Die hat uns über Twitter eine Rezension geschickt. Und ich hätte eine Idee. Ich weiß nicht, soll ich die hier schon mal? Habt ihr euch das angeguckt? Habt ihr das
wollen
gelesen?
Wollen wir die kurz mal vorlesen?
Können wir gerne machen.
Ja.
Hast du sie vorliegen?
Ich habe sie gerade hier, ja.
Ja, dann lese sie mal vor.
Ich lese mal vor. Sina hat uns per Twitter geschickt, da in der letzten Folge ja der Schrecken vom Amazon ausgefallen ist, hätte ich hier eine, wie ich finde, sehr interessante Kritik. Mal sehen, ob irgendjemand eine Ahnung hat, zu welchem Film dieses geschrieben wurde.
Ach, das, ja.
Bei Amazon halt natürlich ein Stern, Überschrift, wenig originell. Und die Kritik lautet: Für mich lag die Betonung mehr auf schönes, reines, unschuldiges, aber auch erotisches Wesen, zudem noch mit sexuellen Defiziten, was nur ein Bestreben kennt, den Traum vieler erreichen zu wollen. Da sie irgendwann durchdreht, erzeugen diese kausal auftretende Zustände beim Zuschauer ein Reizverhalten, was Neugierde provoziert und damit gezielt den Wunsch nach Erklärung erhöht, beziehungsweise diesen befriedigen zu wollen. Doch auf eine Antwort wird im Film verzichtet. Somit liegt der Schwerpunkt wohl mehr auf Voyeurismus in erweiterter Form. Dann wurde ein Wort zensiert von Sina. Ist eine eigene Kunst, doch wird in solch Verfilmungen gerne als Trittbrett für diverse krankhafte und kaputte Gefühle benutzt.
Mein Vorschlag oder beziehungsweise meine Ahnung ist Excision.
Ja, das ist, glaube ich, ziemlich gut. Ich habe nur ein Vorschlag for the Lulz, dass es Species ist.
Muss ich aber auch dran denken, so ein bisschen, ja.
Aber sowas oder sowas in die Excision-Richtung.
Ich hatte auch erst so Under Your Skin im Kopf oder sowas.
Ja.
Ja, vielleicht auch Under Your Skin, an den musste ich auch mal kurz denken, aber ich glaube, ich bleib bei Excision. Ja.
Also es ist also ja auch ein Genrefilm.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, es ist halt. Ja, es ist, also ja, wahrscheinlich ist es sowas wie Exzision.
Ja, aber da gibt's ja noch andere Filme. Suspiria könnte vielleicht ja auch irgendwie sowas sein. Also so Kunsthorror vielleicht. Also ich glaube, das geht eher in diesen kunstvolleren Horror.
Ja, aber ja, wo es halt ein Voyeurismus
gibt. Genau, ich habe mich halt aufgehangen auf erotisches Wesen und genau und Voyeurismus. Ich sag Under Your Skin tatsächlich.
Und wahrscheinlich ja, cool. Ist es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bathroom Killer 3 oder irgendwie sowas.
Killer Sofa.
Ja, das ja. Werden wir aber dann auch in der nächsten Ausgabe auflösen oder vielleicht auch schon vorher per Twitter erfahren. Sina, wenn du das jetzt hier hörst, wir haben jetzt fleißig geraten und wir sind dir dankbar für jede Auflösung beziehungsweise für den Hinweis. Und ja. Den werden wir dann natürlich auch dann in der nächsten, den werden wir natürlich dann auch in der nächsten Folge präsentieren. So. Ja.
Oder du kannst uns langsam aber sicher in den Wahnsinn treiben, indem du es einfach nie auflöst und wir aber trotzdem nicht loslassen können, uns unbedingt wissen wollen.
Und daraufhin einen eigenen Film inszenieren, der beschreibt, wie wir in den Wahnsinn getrieben werden und dann daraufhin so eine Art Realitätsverlust erleiden.
Ja, Kino plus 400.
Ja. Ja. Cool. Da weiß ich ja, da habe ich das große Ziel.
Da hast du schon mal ein Skript.
Ja, da habe ich schon mal ein Skript und weiß, worauf ich hinarbeite, die nächsten 43. Nee, doch, 43 Folgen. Ja. So, aber das soll es erstmal mit dieser Folge gewesen sein. Wir bedanken uns allerherzlichst fürs Zuhören. Wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wann immer ihr das hier eingeschaltet habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf allen möglichen Plattformen abonniert, auch nochmal bei Fred Carpet vorbeischaut und natürlich gerne an unserem Social Media Game mitmacht. Tino hat ja jetzt schon wirklich die Messlatte wieder hochgelegt, was, keine Ahnung, Interaktion und Aufrufe zum Zuhören angeht. Es wird schwer, das noch irgendwie adäquat zu toppen, aber vielleicht macht er es auch einfach jetzt für immer. Und ansonsten
das überraschen.
Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig. Habt ihr noch was zu sagen, Freunde?
Geht nicht nächste Woche ins Kino und guckt nicht Don't Breathe und Saw, aber sonst macht alles, was wir gesagt haben.
Ja, genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.